Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Geburtstagsfolge von 365 Grad. Wir werden nämlich ungefähr jetzt irgendwann 2 Jahre alt. Das ist auch schon unsere 40. Folge übrigens. 40 Folgen, ja. Das heißt, für die Leute, die schon lange dabei sind, ihr habt uns viele Stunden gehört. Und bei mir ist natürlich auch wieder Hanna.
Hallo.
Und Jan.
Moin moin.
Und ich bin Pauline. Schön, dass ihr dabei seid.
Wir haben heute diverse Sachen eigentlich in der Pipeline für euch dabei, mit denen wir euch beglücken wollen. Zum einen ein bisschen Rückblick, zum anderen auch ein bisschen Ausblick. Und wir starten mit einem längeren Rückblick, Hanna, oder? Du hattest auch immer die Frage an uns eigentlich gerade gestellt, wie geht's uns denn damit, 40 Folgen gemacht zu haben? Oder hattest du gerade die Frage gestellt, Pauline?
Nee, ich habe die reingebracht. Ja, genau. Ich dachte, es ist ja irgendwie mal interessant, würde mich zumindest interessieren, wie es euch damit geht. Habt ihr das erwartet oder findet ihr das komisch, dass es jetzt 40 Folgen gibt, die da im Internet irgendwo rumgeistern?
Erwartet? Ich glaube, ich konnte es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Es war so völlig abstrakt für mich am Anfang, das Ganze anzufangen. Und hätte auch sein können, dass wir keine einzige Folge rausbringen, dass wir die ersten 2 Folgen aufnehmen und sagen, oh nee. Oder dass wir halt wir haben ja eben, wie gesagt, dann so im September angefangen, dass wir dann halt nach ein paar Monaten Ende des Jahres Schluss machen oder so, hätte ich mir auch voll gut vorstellen können. Insofern bin ich schon irgendwie so, also ich wäre damals überrascht gewesen, glaube ich, ja, habe ich nicht erwartet, könnte man schon sagen. Und du, Jan?
Wow, ich glaube, 40 Folgen hätte mich weniger schockiert oder überrascht als 2 Jahre. Ich finde, 2 Jahre klingt irgendwie relativ lang, irgendwie in diesen Zeiten. Wenn man mir gesagt hätte, was in den 2 Jahren passiert, fände ich das deutlich absurder natürlich, als das, was sozusagen die Tatsache, dass wir 2 Jahre lang diesen Podcast machen.
Das stimmt.
Aber ich glaube, es gab zwischendurch mal Zeiten, da dachte ich, aha, das jetzt gibt es irgendwie hier eine, so wie du gesagt hast, Pauline, da gibt es so bestimmte Punkte, wo es sich einfach anbietet, dann auch zu sagen, ja, jetzt machen wir auch Schluss, keine Ahnung. Und wir auch Phasen bei uns, glaube ich, in unserer Arbeit hatten. Aber irgendwie bin ich eigentlich ganz froh damit. Und jetzt habe ich das Gefühl, so, jetzt funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich habe das Gefühl, wir haben ein paar Leute da draußen, die uns gerne hören. Nicht wegen eines einzelnen Themas, sondern irgendwie, weil sie uns und wie wir mit diesen Themen umgehen, auch mögen. Und wir machen das ganz gerne und das hilft uns und so, dass jetzt gerade wundert es mich nicht mehr eigentlich.
Ja, jetzt könnte es ewig weitergehen, ne?
Ja, ich finde halt, man musste irgendwie auch so eine zeitliche Struktur finden, wo passt das rein? Also kriegt man das irgendwie so unter, wie so ein Ritual oder sowas regelmäßig stattfindet? Und ich glaube, da habe ich eher damit gerechnet, dass wir das irgendwann einfach nicht mehr hinkriegen, dass irgendjemand von uns zeitlich das nicht mehr packt oder andere Dinge einfach wichtiger werden, die parallel kommen. Und das erstaunt mich auch. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir da so dranbleiben.
Ja, wir haben ja am Anfang alle 2 Wochen veröffentlicht und sind dann, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so oft alle 3 Wochen gegangen, weil wir es nicht anders geschafft haben. Aber so hat es bis jetzt auch ganz gut geklappt, ne?
Ja,
finde ich. Stimmt, dafür, dass wir nach wie vor echt auch teils in manchen Phasen irgendwie des Jahres ganz schön darum kämpfen, Folgen irgendwie aufzunehmen, bin ich erstaunt, dass es doch irgendwie dann doch noch klappt.
Ja.
Das liegt daran, weil ihr da draußen uns so wichtig seid. Fühlt euch an dieser Stelle einmal bitte stark gewertschätzt durch uns.
Ja, Herzchen. Das ist tatsächlich, dass ich das abgefahren finde, das mitzubekommen, dass Menschen uns regelmäßig hören. Ich glaube, das hätte ich nicht erwartet. So. Ja.
Ist für mich auch noch sehr abstrakt. Ich meine, wir haben nie so Leute getroffen oder so, wie manche Podcaster es dann irgendwann machen. Ich glaube, für mich wird das dann irgendwie erst fassbar.
Das finde ich auch nach wie vor noch lustig. Also die Vorstellung, dass Leute uns hören, finde ich nach wie vor cool, aber da sehe ich uns halt wirklich auch echt als ein sehr, was heißt, Beschäftigungselement, ne? Aber irgendwie Podcasts finde ich sind so normal geworden, dass es, und ich denke dann so, ja, mir ist auch nicht jeder Podcaster so wichtig, den ich jetzt höre. Aber die Vorstellung, macht ja keiner, ist ja auch okay so, ne? Aber wenn es irgendjemand uns irgendwo einladen würde und sagen würde, hey, lass uns mal hier eine irgendwie eine Live-Geschichte machen mit euch oder so. Ich glaube, das würde sich noch richtig komisch anfühlen. Vielleicht ist ganz gut, dass das noch nicht passiert ist.
Ja, ist okay. Aber wenn es jemand machen will, herzlich willkommen. Also wir gucken mal, ob wir uns trauen.
Ja, wir übernachten aber nicht unter 5 Sterne.
Unter 5 Sternen.
Nee, unter mehr Sternen. Du darfst dann zelten, Jan.
Ja.
So ja, Freakstock 22, oder wie war das?
Freakstock 22, ja, schauen wir mal.
Das können wir mal gucken, ne?
Ob da was passiert. Naja, genau. Was wir uns ansonsten aber auch vorgenommen haben für heute, dass wir alle die Hausaufgabe hatten, uns nochmal durch die Folgen so ein bisschen durchzugucken, was denn so unsere Lieblingsfolgen sind aus diesen 2 Jahren. Und ich bin total beeindruckt. Pauline hat sich tatsächlich durch ziemlich viele durchgehört.
Das habe ich gar nicht geschafft. Ich dachte nur aus dem letzten Jahr.
Ehrlich? Ach, nur aus dem letzten Jahr? Oh, krass, ehrlich? So viel habe ich mir durch über alle drüber geguckt und habe querschnittmäßig mir rausgesucht, was ich gut fand. Ich wusste nicht, dass ich mich aufs letzte Jahr beschränken muss.
Respekt, Hannah. Ja,
so, nein, ich habe nicht alle gehört, gar nicht. Ich habe mir die Titel angeguckt und da, wo es mich angeteasert hat, da habe ich reingehört und bin dann halt bei manchen hängen geblieben, bei manchen bin ich wieder ausgestiegen, wo ich gemerkt habe, oh nee, finde ich nicht spannend. Und bei anderen war ich total erstaunt, dass ich so dachte, voll krass, die höre ich wirklich total interessiert. Also ist ja abgefahren, weil man selber vergisst ja, was man erzählt hat und hört sich dann einfach selber nochmal zu und denkt und hört wahrscheinlich auch nochmal andere Sachen, als man vielleicht damals selber gehört hat. Das fand ich sehr spannend. Okay, dann wäre ja mal interessant, wer von uns starten möchte mit deiner ersten Lieblingsfolge aus dem letzten Jahr oder den letzten 2 Jahren, je nachdem, wie man die Hausaufgabe verstanden hat.
Ja, wenn es die letzten 2 Jahre sind, wahrscheinlich du, weil du wahrscheinlich dann die
erste. Soll ich anfangen?
Ja.
Mich hat auch tatsächlich eine Folge super begeistert. Und zwar unsere Folge über Erlösung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wievielte das war. Es war schon relativ am Anfang noch, glaube ich.
So, mit Said. Ja, oder so. Hm.
Genau. Und das im Übrigen ist sowieso mal eins. Ich habe mich durch mehrere Folgen mit ihm nochmal durchgehört und hätte total Lust, Said mal wieder einzuladen. Das war total schön. Also da sind ganz viele Gedankenanstöße nochmal drinne gewesen, die ich aus dem Gespräch gar nicht mehr so präsent hatte und dann nochmal mitgenommen habe. Und die Erlösungsfolge hat mich selber nochmal berührt und ich habe da drin aber auch was gehört, an was ich mich, also wo ich behaupten würde, das habe ich beim ersten Gespräch überhaupt nicht gehört. Und da hat er nämlich nochmal erklärt, dass wir halt diese Sehnsucht haben nach einer Erlösung vor dieser Zerstörung, der wir immer zu ausgesetzt sind. Also wir sehen einfach, dass alle Dinge immer wieder zu Ende gehen und das löst in uns eine Spannung aus und davon wünschen wir uns Erlösung. Und wenn es das Sterben ist, also von dem wir uns Erlösung wünschen. Und das fand ich einen total guten Gedanken und das fand ich irgendwie auch total tröstlich zu merken, dass das ein verbindendes Thema ist, was alle Menschen irgendwie betrifft. Da sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass das alles nicht ewig ist, dass das alles nicht für immer ist und dass auch selbst im täglichen Leben wir das immer wieder erleben, dass Dinge zu Ende gehen oder dass Dekonstruktion oder Zerstörung sogar gibt und dass das eine Spannung in uns auslöst, von der wir uns Erlösung wünschen. Das war, fand ich einen totalen schönen Gedanken. Also die Folge kann ich auch wirklich ans Herz legen, sich nochmal anzuhören. Fand ich richtig gut. Genau.
Kann ich gut verstehen. Ich finde es auch einen bewegenden Gedanken und irgendwie vielleicht bricht es auch manches runter, was man so denkt oder empfindet, ne? Dass es sich runterbrechen lässt auf Vergehen, Zerstörung und Tod, irgendwie die verschiedenen Sachen und dass es doch irgendwie auch man den Schmerz von anderen Leuten insofern, auch weil man die Sache nie erlebt hat oder die Situation nie erlebt hat, wo die andere Person drin ist, aber vielleicht doch diesen Schmerz irgendwie kennt und irgendwie da drin verbunden ist.
Erinnert ihr euch noch an etwas aus dieser Folge oder zu der Folge, was euch noch bewegt hat?
Ich habe lustigerweise gerade nochmal nachgeguckt, von wann die ist ja von Anfang 2020 und direkt danach kam die Folge zum Thema Kreuz. Und ich glaube, dass mich manche, das sind ja auch 2 Folgen, wo die, glaube ich, inhaltlich für mich, glaube ich, an der Stelle dann schon verschwimmen jetzt so ein bisschen. Wir haben ja später dann beim Thema Hölle vielleicht oder so, haben wir auch nochmal darüber geredet, über diese Frage, welche Erlösung verspreche ich mir denn überhaupt aus dem Glauben? Und für mich, glaube ich, schon noch die Frage, so was ist das Neue, was ich mir daraus verspreche, oder habe ich das Alte komplett aufgegeben? Da kommen wir, glaube ich, nachher, wenn es um das Thema hier zweite Naivität geht, kommen wir, glaube ich, dann nochmal dazu. Aber ich weiß, dass mir immer noch dein Gedanke von dieser Welt und irgendwie so deine Art, auch warum Auferstehung, so diese ganzen Fragen, dass das mir irgendwie sehr in Erinnerung geblieben ist, diese Hoffnung in das Neue entstehen, diese Hoffnung in das Mögliche, dass das, glaube ich, für mich damit viel zu tun hat, oder der Gedanke ist sehr hängen geblieben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es genau aus der Folge war, könnte sein, aber
Ich denke da, und ich glaube, da geht es mir auch ein bisschen wie Jan, dass ich auch nicht mehr weiß, was genau wann war, aber ich denke da so auch, was du mal erzählt hast, Hanna, mit deiner Freundin, die im Kinderheim oder in einer Kinderwohngruppe gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, das weiß ich jetzt nicht. Und also wie irgendwie, ne, von dem irgendwie Schlimmen dieser Welt oder so, was es gibt, dass man sich davon irgendwie so auch eigentlich so tief Erlösung wünscht und das also gerade von den Dingen, die nicht beeinflussbar sind oder die man, denen man so ausgeliefert ist oder vielleicht auch von außen hilflos gegenübersteht, dass man sich da irgendwie so eigentlich so ein Eingreifen von irgendwas Größerem oder Höherem sehr so wünscht. Und ich finde, das geht ja auch ein bisschen in dieses, dass man sich Erlösung von Zerstörung und sowas wünscht. Ich finde, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, was du eben gesagt hattest. Also, dass es nicht nur unbedingt so religiös oder so im Sinne, religiös in dem Sinne, wie wir es oft irgendwie so denken, so, ne, dass es jetzt so was Abstraktes oder so ist oder dass es so ein Thema ist, was nur in meinem religiösen Leben von Relevanz hat, Sünde oder so, sondern dass es irgendwie so was ganzheitlich Existenzielles ist, was man sich eigentlich wünscht, also so, das, was irgendwie hinter einem anderen steht, so, dass man sich so eine, dass man so einen ganzheitlichen Schmerz hat und sich davor noch eine ganzheitliche Erlösung wünscht.
Und das war auch das Schöne ganz am Schluss, was ich auch schon wieder vergessen hatte und als ich hier die Folge jetzt gehört habe, mich dann wieder daran erinnert habe, dass letztlich da drin auch diese Hoffnung ist, dass es eine Erlösung für diese Welt gibt. Und das habe ich jetzt nochmal, als wir das dann wieder hatten, wo ich so dachte, oh ja, das wäre wirklich schön, wenn es das gäbe. Also wenn es diese Hoffnung gibt, zu sagen, irgendwann wird diese Welt von diesen Kämpfen, was so stattfindet und diesem Leid, was es gibt, auch erlöst. Mhm. Ja. Ja, schöne Folge.
Vielleicht ist das auch was, wenn ich so drüber nachdenke, was so interreligiöse Arbeit ja auch manchmal bewegt, dass man sagt, wir arbeiten zusammen um des Friedens willen. Das klingt dann irgendwie manchmal auch schon so ein bisschen platt. Aber vielleicht ist das genau das, dass irgendwie, egal wie man sich jetzt genau diese Höhe macht oder so vorstellt, dass man eigentlich sich halt wünscht, Frieden zu finden und jeder halt wünscht es oder hofft es auf seine Art und Weise oder glaubt es so. Aber wir haben alle diesen gleichen Wunsch.
Ja. Ich würde gleich weitergehen zur nächsten Folge, weil die auch noch ungefähr so dort in diesem zeitlichen Radius liegt. Die würde ich auch nur, glaube ich, ganz kurz anteasern, weil die habe ich mir gar nicht angehört, weil es meine Lieblingsfolge war, sondern weil es die Folge war, die ich am bewusstesten nicht nochmal gehört habe. Vor die habe ich mich gedrückt.
Warte, ich weiß welche.
Du weißt welche?
Ich rate. Hast du zwei?
Ja.
Was denkst du?
Tobi Schöll, die Folge mit ihm.
Tobi Schöll hat dich jetzt getippt oder Chris Pahl? Eine von beiden.
Nein, keine von beiden. Ah. Ich hätte mich jetzt auch überrascht. Ja, die habe ich tatsächlich auch nicht nochmal gehört, aber da habe ich mich auch innerlich nicht mit befasst. Bei mir hat ganz, ganz lang die Folge nachgearbeitet. Führen alle Wege zu Gott, glaube ich, ist das. Der zweite Teil zur Religion.
Oh, stimmt.
Weil
ich sage, dass du keine Christin bist.
Richtig, weil wir uns da so gefightet haben. Und ich hatte die auch immer so im Kopf, dass wir da übelst gefightet haben miteinander. Und ich da auch echt bockig, glaube ich, danach war, weil ich das nicht verstanden habe.
Das hat aber nie gezeigt.
Ja, das habe ich jetzt beim Hören auch gemerkt. Ich habe gedacht so, krass, das hat man gar nicht gemerkt. Nee. Wir unterhalten uns da ganz vernünftig, um ehrlich zu sein. Das ist eine ganz, ganz... ganz angemessene Diskussion.
Ich finde es jetzt gut, dass du deine Gefühle mal rauslässt. Also das ist jetzt vielleicht auch mal dran, Hanna. So.
Ja, ne? Endlich mal nach anderthalb Jahren nach dieser Folge, weil wann war die? Die war da ja irgendwann in der, die haben wir, glaube ich, direkt nach Erlösung aufgenommen, ne? Weil die ist auch noch mit Said.
Wo wir ihn...
Nee, die ist... wir haben 3 Folgen mit Said aufgenommen.
Ja, genau. Aber nur, weil wir die eine geteilt haben und direkt aufgenommen haben, wir sie alle an einem Tag.
Wir haben Erlösung, dann das Kreuz, die haben wir zu dritt gemacht. Dann was ist Religion mit Said? Und dann nochmal viele Wege führen nach Gott in Fragezeichen
mit Said. Genau. Und was wirklich schade ist an der Folge, dass wir Said unglaublich wenig zu Wort haben kommen lassen, weil Jan und ich uns halt einfach darüber gestritten haben, ob man mir jetzt das Christsein absprechen kann oder nicht. Dass die Wendung, die diese Folge genommen hat, auch überhaupt nicht mehr im Kopf hatte, dass es nämlich dir eigentlich darum ging, Jan, dass du dich für das Christsein entschieden hast und zu dem Christsein gehört halt dazu, dass das Christentum sagt, wir haben Recht. Und darum hast du das einfach mit eingekauft. Und das war letztlich der Punkt, um den wir uns gedreht haben. Und es hat sich dann eigentlich am Schluss ganz gut aufgelöst, dass zumindest diese 2 Standpunkte verstanden worden sind. Und ich glaube, so eher auf der Metaebene fand ich das eigentlich ganz gut, dass wir da mal so auch gestritten haben um Punkte. Finde ich, könnten wir fast öfter machen. Und auf der anderen Seite hat mich dann total beschäftigt, nach unserer letzten Folge, die wir aufgenommen haben, zu was glauben wir eigentlich noch, dass es mich auch interessiert hätte, Jan, ob du das heute immer noch so sehen würdest, so sehr stark zu sagen, wenn man Christ ist, dann muss man auch mit dazu sagen, dass es Christentum Recht hat und die einzige Religion ist. Wobei ich sagen muss, dass Pauline das am Ende der Folge ein Stück in Frage gestellt hat, ob das Christentum tatsächlich behauptet.
Ich glaube, wenn ich mich erinnere, hat diese Aussage mit von wegen, dass man das Christentum muss Recht haben, sozusagen, da weiß ich gar nicht, ob die Aussage nicht damals sogar von Said kam und ich würde eher sagen, man kann sich halt nicht bestimmte Sachen zusammenbasteln, sondern dann hast du halt nicht mehr das Christentum, sondern hast du halt ein Gemisch. Ich glaube nicht, dass man sagen muss, wir haben zum Beispiel, wir haben Recht, die anderen haben Unrecht, aber ich glaube, es ist halt, das Wort Christentum gehört zu einem Gesamtpaket. Und wenn man sich wenn man das zu sehr aufweicht, glaube ich, dann würde ich halt einfach sagen, es ist kein Christentum mehr, sondern es ist halt irgendwie.
Synkretismus.
Ja. Oder
was für ein Ding, Pauline? Sag nochmal.
Synkretismus oder so. Also, das kann man als Schimpfwort verstehen, aber es ist ja erstmal nur, dass man verschiedene Dinge mischt.
Mhm. Okay. Ja. Ja, aber das ist so ungefähr das, was du da auch sagst, Jan, eben, dass es nicht dieser Gemischtwarenladen werden soll. Wo ja eigentlich nochmal interessant wäre.
Ich möchte es nochmal betonen. Da geht es mir wirklich darum, dass ich das Christentum schützen möchte, sondern ich würde sagen, es ist einfach eine normative Beschreibung. Und es, also sozusagen von mir aus, wenn irgendwie sich am Ende irgendwann rausstellt, ja, das Christentum ist halt komplett, also es lohnt sich nicht mehr, dieses Wort so zu definieren, dann wird sich das ändern. Aber meiner Meinung nach ist es einfach von der Definition noch so. Und da wir uns am Rand sozusagen des Christentums befinden, würde ich sagen, würde ich sogar sagen, kann man wissenschaftlich schwer streiten, als zu sagen, dass wir uns am Rand der Religion Christentum befinden mit unseren Themen. Und wir dann anfangen zu sagen, ja, das ist immer noch Christentum, was ich hier mache, aber XY und dann die Liste anfängt aufzuzählen, mit was man noch was alles macht. Dann würde ich sagen, ist dann einfach dein Wort, aber dann ist es halt eben wie viele andere Sachen, das ist dann halt dein Wort, was du dafür gefunden hast, aber...
Man kann sich dann nicht mehr so gut mit anderen Leuten darüber verständigen, wenn man
wenn die gemeinsamen da Verständigungen weg sind. Ja, wobei das halt schade ist in der Folge, das wird, glaube ich, dazu, da hat Said uns dann am Schluss nochmal dazu gebracht, was ist denn das Attraktive am christlichen Glauben oder an der christlichen Religion? Und das war dann wieder was sehr schön Verbindendes, wo ich so dachte, ja, das also war auch eine schöne Erinnerung, das nochmal so zu sehen, was für uns eigentlich so das Wertvolle ist und was vielleicht auch das Christentum ausmacht, das wäre nochmal interessant. Genau, aber die habe ich mir angehört und es war sozusagen ein kleiner Aufarbeitungsprozess, festzustellen, ach so, nee, das kann ich ganz gut aushalten, das anzuhören und wir haben uns gar nicht so sehr gezofft, wie sich das für mich angefühlt hat. Und eben, dass ich gedacht habe, oh, ich würde jetzt super gerne mal Said fragen, ob er nicht Lust hat, sich mal wieder mit uns zu unterhalten und ob wir nicht mal wieder ein Thema finden. Weil das war wirklich eine sehr gute, ergänzende Sichtweise und auch einfach mit einer sehr schönen Art, mit der er da dabei ist. Genau.
Okay, bin ich auch voll dafür. Ich fand nämlich auch, dass es sehr schön war und sehr bereichernd für uns, jemanden von außen auf das Christentum drauf gucken zu haben. Und dadurch vielleicht manche Sachen sogar positiver wahrnehmbar waren, wo dann, glaube ich, mein Herz sich immer noch dagegen sträubt, dass Christentum halt, das ist halt eine Religion, hat halt Vor- und Nachteile so. musst du überlegen, ob du es kaufst oder nicht kaufst, ist, während natürlich für mich das halt die Religion ist und die anderen waren halt die, die halt nicht recht hatten. Und jetzt würde ich sagen, ist okay, die sollen, ich muss nicht darüber urteilen, ob sie recht haben oder nicht recht haben. Aber zu sagen, es ist halt wie so Autos, diese halt, du kaufst halt ein Auto hat halt, ne, jedes, das Auto Christentum, aha, hat halt seine Schwächen im, keine Ahnung, so, jetzt fehlt mir die Analogie oder die Autobahnung oder so. Aber das, ich glaube, der, das ist was, was Said halt reinbringen kann und Pauline vielleicht ein bisschen mittlerweile, aber ich habe das Gefühl, Hannah, du und ich kriegen das noch nicht so richtig hin.
Ja. Ja, genau. Jetzt würde ich an euch abgeben, eine Lieblingsfolge, weil ich glaube, meine nächste wäre dann auch schon in diesem Jahr, also in den letzten 12 Monaten.
Hast du eine, Pauline?
Ja, also meine Folge ist schon noch im ersten Drittel des Jahres, denke ich. Das ist die, oder sind die beiden Folgen mit Liz. Also die sind mir auf jeden Fall mit am meisten von allen Folgen, die wir aufgenommen haben, nachgegangen irgendwie. Mhm. Und ja, ich fand es einfach sehr beeindruckend, wie offen sie erzählt hat und ja, die ganze Geschichte irgendwie fand ich sehr bewegend. Und ich fand aber auch daran interessant, und das war auch so ein bisschen ein Punkt, wo wir damals unterschiedlich das verstanden haben oder unterschiedliche Meinung, glaube ich, auch zu hatten, wie normal oder nicht normal dieses Aufwachsen in einer Jugendgruppe, was sie da beschrieben hat, abgesehen von den familiären Sachen und so weiter, ist. Also die Sachen, die wir gemeinsam mit ihr hatten, wo wir gesagt haben, ja, das war so ähnlich bei uns, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay? Darüber hatten wir uns damals auch, ich weiß nicht, ob nur in der Folge, auf jeden Fall auch außerhalb unterhalten. Und das habe ich, irgendwie war das für mich, glaube ich, so ein bisschen so ein Aha-Moment, zu sagen, vielleicht war es nicht okay. Also vielleicht ist, habe ich da schon irgendwie, also sind irgendwie Sachen in mir verstärkt worden, die eigentlich, also wo man eigentlich anders hätte umgehen müssen, was für mich als Persönlichkeitstyp oder so vielleicht nicht gesund war. So, das hat mich danach noch so beschäftigt. Ja. Weil sie hat gesagt, dass sie halt sehr gewissenhaft ist und dass sie halt immer alles sehr richtig machen wollte und dass es auch nicht allen Leuten in ihrer Familie so ging. Und das hat mich schon irgendwie angesprochen, wo ich so dachte, ja, ich glaube, das ist ein bisschen so ähnlich bei mir, dass ich einfach vom Typ her sehr gewissenhaft bin und mich darum, also gar nicht, ich habe das gar nicht unbedingt negativ empfunden, immer als Druck oder so, ne? Aber ich wollte halt, ich habe mir halt sehr große Mühe gegeben, alles gut zu machen. Und genau, das habe ich so, glaube ich, da so realisiert, durch wie sie das erzählt hat.
Zu der Folge habe ich tatsächlich mir habe ich auch nochmal drüber gehört. Weil ich ja auch das Gefühl hatte, danach so richtig habe ich ja nie so ganz, ich habe irgendwie natürlich so grob, also natürlich haben wir so im Detail, haben wir vieles verstanden, aber ich habe nach wie vor nicht so ganz das Gefühl gehabt, den Kern der Sache verstanden zu haben, um den es Liz und Hannah ging. Weswegen sie auf die, also auf was mit diesem Buch zusammenhängt und so. Und habe dann nochmal probiert, eine Frage zu formulieren. Oder zwei Fragen, um nochmal bei Hannah nachzuhaken. Vielleicht tatsächlich weniger bezogen auf das konkrete Gespräch mit dieser konkreten Person, sondern mehr auf diese grundsätzliche Thematik dieser Folge, dass ich mich gefragt habe, zum einen vielleicht ganz grundsätzlich, ist dieses Gott als Droge, ist das eine Metapher? Oder ist das genau, ist das wörtlich gemeint? Und dann im Anschluss die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Gott als Droge und einer Umgebung, die manchen Menschen einfach wahnsinnig entgegenkommt und ihnen halt Weltflucht ermöglicht?
Die zweite Frage verstehe ich noch nicht ganz, aber ich würde erstmal auf die erste eingehen. Also vielleicht schon mal für alle, die das jetzt gerade hören und vielleicht nicht alle unsere Folgen gehört haben, das ist jetzt die Folge, wenn Gott zur Droge wird, auch sehr empfehlenswert. Ich habe sie mir nicht nochmal angehört. Ich war fest der Überzeugung, dass einer von euch beiden die mitbringen wird und habe mich einfach darauf verlassen, dass ich mich noch an ganz vieles erinnere, weil wir an der ja uns schon auch, also schon auch viel gearbeitet haben an der Folge, würde ich jetzt so benennen. Ja, und mich haben ja Menschen danach auch drauf angesprochen, ne? Also auf diese Folge, manche haben sich das Buch geholt, haben das nochmal gelesen und ich würde stellvertretend für diese Menschen antworten, das ist schon so gemeint. Also tatsächlich in einer Form von einer Abhängigkeit, die dich in, also die versucht damit eine Spannung in dir zu lösen und die aber auf eine sehr ungesunde Weise dich bindet. Also so würde ich es jetzt mal benennen. Es ist natürlich keine Substanz, also Substanzabhängigkeit, ne? Also es ist keine körperliche Abhängigkeit, aber es hat ganz viele Komponenten von einer Suchtabhängigkeit für die Menschen, die da wirklich tief drin stecken. Und ich habe für mich an unserer Auseinandersetzung auch nochmal ganz stark gemerkt, du hast es ja, wenn man mit Menschen arbeitet, die Traumatisierung erlebt haben oder irgendwo auch im Opferkontext, wie du es hast, dass es da ein Verstehen gibt, was manchmal wirklich nur unter Menschen stattfindet, die was Ähnliches erlebt haben. Also wo andere Menschen drumherum sagen können, ich kann das hören, ich kann das nachvollziehen, aber wirklich fühlen kann ich es nicht, was da mit dir passiert ist und was dir da geht. Und das habe ich im Nachgang nochmal ganz viel erlebt, wenn Leute mich angesprochen haben auf die Folge. Du hast es sofort gemerkt, wenn Leute das genauso erlebt haben. Also die sich da verstanden gefühlt haben, oder auch von einer Frau, die selber Beratungen macht und Menschen auch da hat, die dann auch nochmal gemeint hat, ja, sie hat auch eine Idee, was damit gemeint ist. Und sie hat da immer mal Menschen da, wo sie wirklich merkt, nee, die müssen da komplett aussteigen, weil sie da immer wieder in was Ungesundes reingezogen werden, wenn sie sich mit diesem Gott auseinandersetzen, weil das halt für sie was Drogenhaftes hat, ne? Und hätte ich jetzt sonst nochmal, ich habe das Buch da stehen, wo man auch nochmal reingucken könnte von dieser Definition von Droge. Aber meine Erkenntnis, und vielleicht packe ich die damit dran, weil die nochmal was verständlich macht, mich hat diese Folge sehr nochmal darauf gebracht, diesen Zusammenhang zu sehen, in welchem Zustand lerne ich Gemeinde und Glaube kennen als Kind. Also ich würde immer sagen, es gehört die Komponente dazu, als Kind da reingekommen zu sein. Und ich würde fast sagen, ich glaube, einheitlich ist für alle Menschen, die das so erleben, dass sie ein Elternhaus erlebt haben, in dem bestimmte Dinge nicht stattgefunden haben. Also in dem sie auf irgendeine Art und Weise in ihrer Persönlichkeitsentwicklung wirklich was grundlegend gefehlt hat an Stabilität, die sich selber formen konnte, an dieses, wer bin ich eigentlich als Person? Und da ist dann noch dieser Glaube dazugekommen, der dir gesagt hat, das musst du auch gar nicht wissen, es gibt einen Gott, der dir das alles sagt. Und diese Kombination, die ist toxisch. Also ich weiß, das Wort wird zu viel benutzt, aber die ist wirklich grundlegend schädlich. Das ist nochmal für mich was ganz Wichtiges, weil mich das ja auch sehr beschäftigt hat, Jan, so, ne? Warum ist das bei manchen so und bei anderen überhaupt nicht so? Und ich würde wirklich das dazu nehmen und ich glaube, das Tragische daran ist, dass dieses evangelikale System Familien anzieht, die da eine Schwierigkeit haben, weil es halt so ein Außengerüst bietet. Es bietet so viele Möglichkeiten, dass das gar nicht sichtbar wird, dass da was Grundlegendes fehlt, dass da Kinder eigentlich vernachlässigt werden, dass ja da einfach auch das ein bisschen, also destruktive Systeme sind, in denen diese Kinder da groß werden. Und dann aber in so ein, und das wird dann gedeckelt mit dieser Religion und mit diesem heiligen Gerüst drumherum und darin aber nochmal verstärkt. Also so ein bisschen, Pauline, was du auch gesagt hast, ne, da wären sozusagen Dinge, die eigentlich von außen vielleicht realistisch gesehen nicht gut sind und wo man eher einen Gegenimpuls gebraucht hätte, die wären da drin nochmal verstärkt und als genau richtig erklärt. Nämlich eben nicht auf sein eigenes Inneres zu hören, sondern auf Gott zu hören, sich darauf verlassen, anderen Menschen helfen, die Bedürfnisse anderer Menschen erkennen. Und das alles hält aber diese Person davon ab, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Aus der heraus ich dann ja auch handeln und agieren kann. Deswegen erlebt man das, also gibt es wahrscheinlich sehr wenig Menschen, weiß ich nicht, wäre jetzt interessant, wenn die sich vielleicht sonst noch mal melden würden, sehr wenig Menschen, die im Erwachsenenalter Christen geworden sind und in evangelikale Kontexte gekommen sind, die erleben das meistens nicht so, weil da ist diese Persönlichkeit schon da. Die kriegen dann an irgendeiner Stelle mit, hier stimmt irgendwas nicht, es fühlt sich irgendwie komisch an, ich kann da drin nicht bleiben, ich gehe hier wieder raus, so. Oder die finden dann so, die können sich damit arrangieren sogar zum Teil und können sagen, das ist ein bisschen komisch, aber den Teil finde ich irgendwie ganz gut an der Gemeinde und darum bleibe ich. Ich kann das für mich selber sortieren. So, und da genau kommt dann nochmal so was Schräges rein.
Das Spannende ist, wir haben einen Kommentar auf unserer Website zu der Folge bekommen, wo eine Bianca schreibt, ich finde mich in ganz vielem wieder, auch wenn ich nicht christlich aufgewachsen bin. Aber aufgrund anderer Faktoren, genau, was auch immer das ist, ganz vieles nachvollziehen kann. Und ja, schreibt noch natürlich ganz viel Komplimente für uns. Und sagt auch danke für den Mut, offen und ehrlich über diese Seite des Glaubens zu sprechen, auf der viele andocken können in ihrem Erleben, die aber gerne verschwiegen wird. Weswegen ich diese andere Frage noch gestellt hatte, mit diesem, also diese, sagen wir mal, diese Abgrenzungsfrage war, Pauline und ich haben früher World of Warcraft gespielt. Da haben wir, glaube ich, in der Gaming-Folge, auf die ich jetzt nicht sonst nicht weiter eingehen würde heute, auch noch mal ein bisschen, glaube ich, drüber geredet. Und eine ganz spannende Debatte, die ich damals häufiger geführt habe, war, wann ist man süchtig nach einem Spiel? Und immer gemeint habe, es gibt schon noch einen großen Unterschied zwischen Leuten, die süchtig sind und Leuten, die halt einfach, für die sich einfach im Alltag es einfach wahnsinnig praktisch ergibt aus diversen Gründen, das als Realitätsflucht zu nutzen. Und ich finde, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen, das ist halt einfach meine angenehmere Realität und ich bin süchtig. Und ich habe mich nochmal gefragt, weil ich schon erlebe, dass viele Leute auch in diese, also auch, und das ist dann komplett unabhängig von darin aufgewachsen oder nicht, einfach gerne, wahrscheinlich gerade im Erwachsenenalter, gar nicht so, Jugend kann sein, aber Jugend ist da vielleicht manchmal eher anstrengend, dass man da so verschwindet drin. Aber im Erwachsenenalter halt wirklich dann einfach auch, oder im jungen Erwachsenenalter auch froh sind, da verschwinden zu können. Wobei das wahrscheinlich bis ins höchste Erwachsenenalter, wahrscheinlich ist das so altersunabhängig. Es ist einfach auch angenehm, ist da eine sehr in sich zusammenhängende Welt zu finden, in der man halt sein kann und die halt in sich auch inhaltlich geschlossen ist. Da alle Fragen enden irgendwo wieder in dieser Welt. Und ich habe mich dann gefragt, was ist dann der, also bei World of Warcraft damals hätte ich immer gesagt, so das Problem mit der Sucht würde ich dann anfangen zu diskutieren, wenn die Leute zum Beispiel offensichtlich es ihnen schlecht geht dabei und sie weiter dabei bleiben. Das war so ein Kriterium, wo ich mittlerweile sagen würde, dann musst du anfangen, dir Sorgen zu machen. Das betrifft aber alles andere auch. Betrifft jedes andere PC-Spiel, betrifft jeden Sport. Wenn es dir schlecht geht, du offensichtlich keinen Spaß mehr hast, es keine beruflichen oder sowas Verpflichtungen gibt, da drin zu bleiben und du einfach da drin bleibst, dann musst du dich mal ganz ehrlich fragen, so was ist das für eine Motivation? Und das Gleiche würde ich beim Christsein mittlerweile auch die Frage stellen, wenn es dir damit richtig schlecht geht die ganze Zeit, warum bleibst du dann drin so?
Aber du merkst es ja nicht zwingend. Also so Menschen wie ich oder auch Liz sind da ja als Kinder drinne gewesen und da kannst du das überhaupt nicht unterscheiden. Also da kannst du ja nicht einfach sagen, das geht mir jetzt schlecht und ihr ging es ja wirklich schlecht, ne? Also ich erinnere da so mit 16, 17, 18, wo sie wirklich auch drüber nachgedacht hat, sich irgendwie das Leben zu nehmen. Und selbst das geht ja nicht, ist ja nicht erlaubt, ne? Das darf ich ja irgendwie auch nicht machen. Es hat ja auch schon wieder eine Konsequenz. Und das System sagt dir ja, aber du musst es glauben, weil du sonst ja in die Hölle kommst. Das heißt, das ist ein wirklich richtig fieses Dilemma. Und man verbindet es ja auch nicht in dem Moment mit Kirche und mit Glaube und mit Religion, dass es einem schlecht geht, sondern ich war immer der Meinung, das hat andere Gründe, warum es mir schlecht geht. Also keine Ahnung, vielleicht habe ich noch nicht richtig geglaubt oder ich muss meine Beziehung zu Gott verbessern oder ich habe noch Sünde in meinem Leben.
Gründe waren alle in der Religion verankert. Du hast genau, nicht gedacht, das ist halt einfach die Pubertät jetzt oder so.
Nee, nie. Und das ist auch nicht vergleichbar mit einfach Pubertätsthemen. Also das kann ich heute sagen. Früher hätte ich sogar, als Teenie hätte ich sogar wahrscheinlich noch gedacht und wahrscheinlich auch noch, also ganz lange, dass das ganz normale Pubertätsthemen waren, die ich hatte. Heute würde ich sagen, nein, das war eine Spur mehr. Und das wäre auch gut gewesen und wichtig gewesen, dahin zu gucken. Und ich glaube, das Gemeine ist, vielleicht hätten, wenn ich nicht in so einem Glaubenssystem bin, wo ich mich ja selber die ganze Zeit mit diesem Gott aufbaue und an dem auch wieder orientiere und dann auch wieder sage, ja, und ich halte an dem fest. Und das ist Anfechtung, auch richtig gut, um sich zu erklären, warum es einem schlecht geht, Anfechtung. Dann hätte vielleicht sogar irgendjemand im Außen mal gemerkt, dass es mir nicht gut geht oder auch, dass es einer Liz nicht gut geht oder man hätte sich Hilfe gesucht. Aber all das tut man ja nicht, weil es in dieser Erklärungssystem dazugehört. Also das ist ja auch, da gibt es ja eine Erklärung dazu. Also es gibt ja auch diese Ideen von, umso schlechter es dir geht, umso besser, weil das heißt ja, du wirst wirklich angefochten vom Satan, das heißt, weil du bist richtig gut dabei. Ne? Also das sind ja Metaphern, als Krieger, Kriegerin unterwegs zu sein. Das gehört irgendwie, es ist alles auch eine Erklärung, die da drinne sehr, sehr stimmig klingt.
Das, was du jetzt beschreibst, diese Co-Abhängigkeit?
Nee, also ich kann das nochmal ganz kurz hier vorlesen, weil du es gerade mit der Co-Abhängigkeit bringst. Hier in diesem Buch, Wenn Gott zur Droge wird, beschreibt er Die Abhängigkeit folgendermaßen: Gott, eine Kirche oder ein Glaubenssystem wird benutzt, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Also genau das, was du beschrieben hast, Jan. Es ist der Versuch, ein gewisses Selbstwertgefühl oder einen Zustand des Wohlbefindens zu erreichen oder zu steigern. Gott oder die Religion werden dabei wie ein magisches Wundermittel benutzt. Religiöse Abhängigkeit ist Co-Abhängigkeit in ihrer reinsten Form. Man fühlt sich selbst wertlos und sucht nach jemandem, der einem sagt, dass man wertvoll ist. Und ich glaube, das ist das Fiese dieser Selbst, diese Selbstwertgeschichte. Also wenn du das mit Gaming machst, dann würde ich sagen, also auch da wirst du merken, den Unterschied zwischen jemandem, der eben in sich ein gutes Persönlichkeitsgerüst hat, der kommt dann vielleicht auch mal in so eine, boah, ich spiele zu viel und zu viele Nächte und ich müsste das mal runterfahren. Und es ist aber nicht so krass mit dem Selbstwert gekoppelt. Aber wenn dieser Selbstwert halt innerlich nicht vorhanden ist, sondern ich habe den eigentlich nur durch diesen Glauben und durch das, was ich da drin erlebe, dann hast du halt eigentlich auch keine Option, daraus auszusteigen. Und Co-Abhängigkeit, da hänge ich mich jetzt wieder weit aus dem Fenster, wenn ich das erkläre, ist eigentlich vor allen Dingen diese enorme Orientierung im Außen. Und nur wenn es im Außen gut läuft, kann es mir gut gehen. Also wenn man es in der mal weg von Religiosität nimmt, im Familiensystem, dann würde das heißen, es geht mir immer schlecht, sobald es einer Person in meinem Umfeld schlecht geht. Und ich bin dafür verantwortlich, dass es diesen Personen dann wieder gut geht. Und das wird natürlich, wenn du das schon als Grundlage hast und damit in den christlichen Kontext kommst, es ist halt das Gift, weil das wird dort genauso erzählt. Ich soll mich kümmern um andere, dass es denen gut geht. Das wird anerkannt, das wird bestärkt, dafür gibt's Applaus. Und dann bleibst du sozusagen in dieser Schleife immer weiter drinne. Und du bist aber nicht berührbar, ne? Also weil dafür müsste ich mal aussteigen, müsste sagen, ich brauche auch Hilfe. Auch ich muss irgendwo an irgendeiner Stelle Hilfe annehmen. Jemand anders kann das auch tun. Ich müsste lernen, meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Auch das wird nicht unbedingt in diesen evangelikalen Kreisen bestärkt, etc. etc. Und wenn du als Kind da reinkommst, dann kommst du ja meistens, also, oder vor allen Dingen, wenn du aus einem Elternsystem kommst, wo du eben viel zu schnell vielleicht auch erwachsen sein musst oder viel zu schnell dich eben auch in der Co-Abhängigkeit schon um andere kümmerst, bleibt immer diese Hoffnung, aber dieser Gott, der wird sich um mich kümmern. Das ist jetzt jemand, da werde ich das irgendwann endlich erleben, dass ich innerlich satt werde. Und das ist diese fiese, fiese Enttäuschung, irgendwann zu erleben, nein, weil ich komme ja nicht darum rum, meine Persönlichkeit aufzubauen. Ich komme nicht darum rum, mich selber zu entdecken, zu mir zu stehen, mich zu lieben. All diese Dinge kann mir niemand abnehmen. Die müssen erst in mir sein, bevor ich die mit einem Gott nochmal erleben kann. Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied. Wenn du das schon gebaut gekriegt hast, wenn du aus einem Familiensystem kommst, wo dir das mitgegeben worden ist, dann ist dieser Glaube was wirklich Bestärkendes und was Schönes und dann kann der in einer gesunden Form auch in dir stattfinden. Und das Gemeine ist, dass gerade diese evangelikalen Kreisen mit ihrer Geschlossenheit, mit ihrem Richtig und Falsch, mit sehr, sehr klaren Normen Familien anziehen oder Systeme oder Menschen anziehen, die das eben nicht haben, die darüber Halt bekommen wollen, die aber eigentlich in ihnen selber entstehen müsste.
Man muss ja auch sagen, das wird einem ja aber auch so erzählt. Also das ist ja auch nicht nur implizit, sondern wirklich explizit wird das ja auch gesagt. Man soll sich ja nicht auf sich selbst verlassen. Man soll den Wert nicht in sich selbst suchen und so weiter. Das wird ja,
ja, also das oder auch
eine Botschaft, die sogar ständig erzählt wird.
Und auch deine Identität, die soll gewurzelt sein in Gott, wo ich heute sage so, nein. Ich weiß, dass das damals eine richtig gute Idee war, das so zu sagen, ne? Also das ist auch was anderes gemeint ist, aber nein, also ich brauche eine Identität in mir, weil ich mich kenne und mag und meine Teile und meine schwarzen Seiten und meine weißen Seiten und meine grauen Seiten kenne und annehme und die da sein dürfen. So, und ich, ja. Macht's das? Ist das, also macht's das irgendwie verständlicher, Jan?
Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe jetzt nochmal, weil ich glaube, das, was ich immer gesucht habe in diesem Begriff, war halt wirklich dieser Faktor von, weil tatsächlich dieser Begriff stoffliche Abhängigkeiten wieder vorkommt, habe ich immer gesucht nach diesem Mechanismus. Dieser Mechanismus von sozusagen ganz unabhängig von allen Umständen, du würdest diese Person sozusagen irgendwo anders hinsetzen können, sozusagen rausnehmen können, die Person würde sitzen und würde sagen, fuck man, Alter, mich juckt so ungefähr. Mhm. Also, oder sozusagen, ich brauche da den, also wirklich so eine kurz, wo es nicht nur darum geht, sondern grundsätzlich ein, dass das Lebenssystem irgendwie, was halt sehr toxisch einfach dann aufgebaut ist, sondern wirklich einfach so eine ganz konkrete 1:1, ich brauche diese physische Abhängigkeit. Die habe ich, glaube ich, immer so sehr darin gesucht. Und ich höre dabei raus, um die geht es gar nicht so sehr. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass man da sitzt und sagt so, ich hole mir irgendwas, was mich sozusagen jetzt ganz kurzfristig in den nächsten Minuten... Also das zum Beispiel hätte ich jetzt beim Lobpreis oder bei irgendwie diesen ganzen religiösen Erfahrungen hätte ich das vorher sagen können, das hätte ich vielmehr, glaube ich, da vermutet. Ich dachte, sowas kommt dann, dass man sagt so, ich muss jetzt erst eine halbe Stunde irgendwie Lobpreis machen und keine Ahnung, diese emotionale Erfahrung mitnehmen, weil das brauche ich jetzt, diesen Kick oder whatever. Das hätte ich so, ich glaube, so diese Art von Abhängigkeit hätte es noch mehr für mich dieses Bild von der Droge oder so, so klar gemacht. Und so war es, glaube ich, immer so, war das für mich so ein krasses Bild. Ich habe mir so einen Heroinabhängigen halt immer vorgestellt und dachte immer so, boah, ist das nicht ein sehr krasses Bild für das, was ihr beschreibt? Und nicht, weil das, was ihr beschreibt, nicht krass ist. Aber so, dass dadurch knirschte das, glaube ich, bei mir immer so ein bisschen.
Und gleichzeitig nach den Gesprächen, die ich hatte danach, würde ich behaupten, ja, und genau das erleben Menschen auch. Ich habe das nicht so erlebt. Also das würde ich sagen, so für mich, ich habe das nicht so erlebt. Aber dieses, ich muss noch mehr, ich muss einfach, also das ist wie so eine Spannung, ne? Also wenn jemand süchtig ist, dann hat er ja in sich auch so eine Spannung und dann braucht er den nächsten Schuss, damit sich da wieder was löst. Und so würde ich das bei manchen auch sagen, okay, ich muss halt noch mehr stille Zeit machen, ich muss noch fasten, ich muss noch für mehr Leute beten, ich muss noch mehr Leute bekehren, ich muss einfach jetzt nochmal in den Gottesdienst gehen, dann wird es endlich besser werden, dann wird sich das in mir endlich lösen, dann bin ich endlich gut genug, um mich wirklich geliebt zu fühlen von diesem Gott. Und ich glaube, dass es manche Menschen wirklich so erleben.
Mit dem physischen Payoff sozusagen, mit diesem, okay, jetzt habe ich das bekommen, aber das nächste Mal muss es krasser sein?
Das muss gar nicht krasser sein, es muss sich einfach wiederholen.
Okay.
Und wahrscheinlich könnte ich mir auch schon vorstellen, so mit so einer Enttäuschung halt oder mit so einem, das könnte ja dann kommen, so, okay, das passiert dadurch gar nicht, okay, dann suche ich mir was anderes, aber dieser Punkt passiert ja nicht, sondern der Glaube bleibt, wenn ich da einfach nur mehr dranbleibe, dann wird das passieren. Bisschen, was ich, glaube ich, so richtig enttäuschend oder richtig schlimm auch finde, aber das weiß ich gar nicht, ob das so richtig zu diesem Drogenpunkt dazu gehört, aber dieses immer weiter in diesem Rad zu bleiben, also in diesem Mustern, ich muss da mehr und ich muss mehr leisten, das steckt da ja eigentlich auch drin, ne? Ich muss einfach noch mehr tun, um endlich diese Erlösung zu erleben, um endlich gut genug zu sein, um wertvoll genug zu sein. Und was ich ganz tragisch finde, ist, dass manche Menschen so sterben, also mit der Idee nach meinem Tod. Das wird hier nicht passieren, das gehört dazu, diese Anstrengung, dass das Leben so schwer ist, dass ich so viel tun muss, dass ich so viel Anfechtung erlebe, dass ich so viel anecke bei Menschen etc., das gehört dazu, das ist mein Leiden für Jesus, aber nach dem Tod werde ich dann diese Erlösung erleben und das, also das ist ein Betrug, den finde ich ganz schlimm, muss ich wirklich sagen, also dieses hält ja Menschen eigentlich genau davon ab, zu leben. Also das Leben zu leben, wo ich sagen würde, so, ey, das ist eigentlich die Einladung, die Gott oder Jesus an uns hat oder die ich in der Bibel lese, das Leben zu leben. Also und nicht im Sinne von, oh, ich verprasse jetzt mein Leben und ich mache nur noch, was mir gut tut, so, ne? Sondern irgendwie an sich dran zu sein und lebendig zu sein und sich selbst zu spüren und das auch zu spüren, was hier jeden Tag um mich drum herum passiert, so. Mhm. Und es ist aber, glaube ich, auch die meistgehörte Folge geworden, oder, Jan?
Ja, ich schaue mal kurz nach, aber tatsächlich war das relativ schnell ein absoluter Evergreen und ist ja tatsächlich mittlerweile unsere meistgehörte Folge. Das ist echt, genau, war ganz spannend.
Ja, finde ich auch interessant daran. Also das ist so, die ist ja auch sehr schnell dann schon so durch die Kanäle gegangen. Und das zeigt es für mich halt auch. Und ich glaube, das freut mich auch an dieser Folge so. Das müssen sich ja nicht alle verstanden fühlen, ne? Und es muss auch nicht für alle spürbar sein. Aber dass Menschen sich da verstanden gefühlt haben oder auch geteilt, also dass sie das teilen konnten innerlich, was Liz da erzählt und da auch ja von sich sehr, sehr offen erzählt, das hat mich sehr berührt oder das berührt mich auch immer noch. Wer hatte die Folge eingebracht?
Ich, Pauline,
Jan, ne? Dran. Ja, ich finde auch, Jan ist dran.
Ich habe nämlich eine zweite Folge aus dem Januar letzten Jahres, Mai.
Das war unser Monat, ich sag's euch.
Ja, das war wirklich der Monat, ey. Also, wenn das ein exponentielles Wachstum gewesen wäre, dann hätten wir jetzt irgendwie gemischtes Hack eingeholt, glaube ich. Aber insoweit ist es nicht gekommen. Wir bleiben Indie. Und zwar ist das aus der Folge mit Tobias Künkler gewesen, zum Thema zweite Naivität oder mündiger Glaube heißt die Folge. Die habe ich auch nochmal, gerade jetzt, nachdem wir unsere, was glaube ich eigentlich noch, Folge 2.0 aufgenommen haben, auch nochmal bewegt hat, weil ich dachte so, der ist da ja gefühlt noch ein bisschen, also weiter, irgendwie zumindest als ich jetzt, so habe ich das irgendwie nochmal so wahrgenommen. Und fand spannend, dass der auch nochmal gesagt hat, so diese zweite Naivität ist ja nicht, wenn man einfach das Ding jetzt alles abgerissen hat. Also einfach zu sagen, das ist alles doof, ist ja noch nicht die zweite Naivität, sondern die zweite Naivität ist, wenn ich dann auch wirklich wieder Sachen gefunden habe, denen ich entspannt vertrauen kann. Oder er meinte so, wenn ich so Sachen dann finde aus der ersten Naivität, die mir geholfen haben, im Einklang mit mir und Gott zu sein. Und ich habe gedacht, das ist echt nochmal was. Das ist so klug, da wieder hinzukommen und dann auch zu sagen, dann stören mich diese Ecken auch an manchen Stellen nicht. Also dann einfach zu sagen, ich kann bestimmte Dinge auch einfach fallen lassen oder gehen lassen. Keine Ahnung, Homophobie irgendwie. Ich kann das so, diese Auslegung kann ich einfach fallen lassen und muss mich da jetzt nicht die ganze Zeit dran stören. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit meinen Glauben davon diktieren lassen, sondern ich kann die einfach gehen lassen. Und wenn jemand mit mir darüber reden möchte, ist das wahrscheinlich wahnsinnig uninteressant, weil ich sage, ja, sehe ich so ähnlich wie du. Aber gleichzeitig halt deine Sachen wiederzufinden und man sagt, das hilft mir. Und ich fand eben so schön, dass du gesagt hast, im Einklang mit mir und Gott zu sein. Also auch, da habe ich so ein bisschen auch rausgehört, so den Glauben in mir, also Jan der Gläubige, nicht als biografische Beschreibung, sondern einfach erstmal als Ist-Beschreibung und zu sagen, was hilft denn, mich mit dieser Person wieder in Einklang zu bringen und auch mit Gott. Und ich habe zum Beispiel, ich schiebe bei seit Monaten dieses Stichwort Lobpreis irgendwie vor mir her, weil ich immer das Gefühl habe, so, das ist halt das, was mir, wo ich immer sage, kann ich sofort sagen, vermisse ich, aber es passiert halt nicht, so. Und ich denke so, ja, aber das ist es doch wahrscheinlich, sich wirklich sein Leben da so zurecht zu basteln und halt dann zu gucken, wie ist das möglich, ohne dass es zu kompliziert wird. Ich schätze mal, dass das in Marburg und Kassel noch ein bisschen leichter ist, weil die Angebote ein bisschen vielfältiger sind als in Halle. Aber auch in Halle ist das, glaube ich, möglich, so mit Internet und allem, ne? Also du, Hanna, mit Worthaus machst ja auch vor, ne? Dass man sich wirklich auch dann einfach aktiv seine Sachen suchen kann oder Freakstock oder was auch immer. Was halt früher die Kongresse waren, zu denen man dann gefahren ist und zu sagen, da gehe ich hin und da suche ich mir bewusst meine Momente. Oder ich höre meine Podcasts oder was auch immer so. Dann eben zu gucken, was ist denn das, was mir in meiner ersten Naivität schon geholfen hat und gar nicht unbedingt nur bei der Dekonstruktion. Weil ich merke zum Beispiel, dass Fossa-Talk natürlich der Baustein meiner Dekonstruktion war, aber mich mittlerweile nicht mehr so abholt, weil ich das Gefühl habe, mein Glaube sieht halt einfach anders aus, den ich leben möchte. Vielleicht auch nicht.
Also du siehst kein Vorbild da drin, wo du hin willst, oder wie?
Ja, oder die reden nicht über das, was ich, also die reden nicht so über die Themen. Also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel bei Jay, ne, ich weiß nicht, wie man hier, wer den Hossa-Talk-Podcast noch nie gehört hat, ist so ein kleiner, unwichtiger, christlicher, so postevangelikaler Podcast. Die machen das, was wir machen, sozusagen, nur halt einfach zwei weiße Männer, also nicht ganz so gut.
Nur halt irgendwie dreimal so lang oder so. Ich hoffe,
Jay und Gopi hören uns nicht regelmäßig.
Pauline, das sagen wir nicht. Genau, einer von den beiden zum Beispiel hat diesen Podcast auf der einen Seite, der eben in der evangelikalen Welt auch irgendwie ich möchte nicht sagen ein Schimpfwort ist, aber ein Stein des Anstoßes. Und gleichzeitig irgendwie lebt er ein total agiles Leben in der Gemeinde so. Also total agiles Gemeindeleben einfach mit allem, was dazugehört. Und ich denke so, das ist doch eigentlich ganz geil so. Aber das ist eben zum Teil natürlich auch ein Angestellten in der Gemeinde da sein. Das finde ich immer noch mal einen Unterschied. Das muss ich immer wieder sagen. Das ist keine, also Angestellte in christlichem Werk oder Gemeinden, sie können nicht der Maßstab sein, für wie muss man sein Leben leben als Christ. Auch wenn sie das gerne selber manchmal aus dem Blick verlieren. Und da suche ich nach wie vor noch. Ich suche nach wie vor noch nach dem, also in die Richtung, ja. Aber da kann ich natürlich immer auf ganz viele Gründe es auch schieben, ne? Weil der hat dann halt die und die Gemeinde, in der das geht und so.
Ja, wobei das bei Kofi ja nicht ganz so ist. Der ist ja wirklich sehr, sehr lange außerhalb von Gemeinde geblieben und hat sich ganz, ganz vorsichtig wieder angenähert. Und das finde ich auch, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das ist, wo er das mal so ein bisschen beschreibt, wie er eingeladen worden ist und das erste Mal sich da wieder so in so eine Gemeinde reingetraut hat und ich glaube auch geblieben ist. Genau, also das klingt für mich schon eher so nach wirklich so einer zweiten Naivität und frage mich auch, finde ich auch ganz interessant, ich höre momentan keinen Hausertalk, von dem her weiß ich gerade gar nicht, wie die Folgen sind, ob das da drinne vorkommt, wie sie das jetzt leben, also wie sie das jetzt nach, also wie sie ihre Rekonstruktion sozusagen oder ihre Neukonstruktion, ist ja nicht unbedingt eine Rekonstruktion, leben in so einer zweiten Naivität. Sind da ja auch schon ein bisschen länger drinne unterwegs.
Ja, vielleicht müssen wir die beiden dazu, vielleicht wäre das der Moment, wo wir...
Wo man die zweimal einlädt.
Wo wir Jay und Kofi einladen zum Thema zweite Naivität. Oha.
Vielleicht müssen wir das mal, aber heute noch mal. Ja, ist eine Idee. Weil ich glaube, ich bin da noch weit von entfernt. Also auch wie du das beschreibst, Jan.
Aber dann auf der Seite, du gehst doch zu sowas wie Worte aus und so. Ich habe das gesehen, als du da warst und dachte so, fuck man, das ist ja gar nicht so weit weg von uns. Jetzt, das war übrigens der Moment, wo der, Erwachsenensprache-Filter angeklickt werden muss. fällt mir auf. Aber du warst da und ich habe gedacht so, warum bin ich da eigentlich nicht? Mhm. Also ich höre mir zwar die Worte aus an, aber ich habe gedacht, von der Veranstaltung und von den Leuten, die da waren, ist ja auch unser guter alter Freund Peer, Pauline, hat dann da auch von Instagram gepostet. Und so, und ich habe gedacht, von den Leuten, die da sind, das ist eigentlich, also die Vorträge interessieren mich gar nicht so, aber genauso wie beim Freakstock mich die Musik nicht interessiert, ist das doch der Ort, wo ich hingehen müsste, um halt irgendwie das Leben einfach wieder als Christ in dieser Selbstverständlichkeit zu leben, in einer Umgebung, in der ich nicht über alles reden muss, was ich denke, sondern wo das viele Dinge auch wieder selbstverständlich sind.
Ja, ich glaube, für mich ist das halt, da hinzugehen, also ich bin da ja hingegangen und noch, habe da angefangen hinzugehen in meiner ganzen Dekonstruktionsphase, ne? Und da war das eher so, oh cool, das könnte eine neue Art Glaube für mich sein. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sich total geändert hat, welche Vorträge ich jetzt höre. Jetzt oute ich mich. Also ich habe ja wirklich, ich liebe die Vorträge von Siggi. Gerade so seine ganzen Bibelerzählungen, die finde ich großartig von Siegfried Zimmer. Und ich habe aber jetzt gemerkt, dass ich mittlerweile mit manchen Dingen, die Sigi sagt, nicht mehr mitgehen kann. Also, dass ich die nicht mehr glaube. Und das fand ich krass, also dieses Jahr das zu entdecken, dass ich mich offensichtlich so weit raus entfernt habe, dass ich das nicht mehr sehe. Und dafür aber zum Beispiel Thorsten Dietz, dessen Vorträge mir eigentlich oft viel zu sachlich waren und zu wenig, also ne, Sigi erzählt Geschichten und dann auch schon eher manchmal wie eine Predigt und Thorsten, das sind wirklich Vorträge, wissenschaftliche Vorträge und das ging jetzt diesmal auch über ganz unterschiedliche Theologen und Philosophen wie die sich so durch die Zeit bewegt haben und jetzt fehlt mir gerade der Zusammenhang, warum. Ach ja, genau, es ging so um dieses historisch-kritische, also wie gucke ich auf die Bibel, wie verstehe ich Bibelgeschichte, wie gehe ich mit solchen Sachen um. Und da gab es diesmal Sachen, die mich bei Thorsten Dietz total berührt haben und abgeholt haben. Und wo ich gemerkt habe, Jan, ich glaube, ich fahre dahin, weil ich da hingegangen bin in so einer Zeit. Ich verbinde ganz viel mit den Menschen. Und es ist wie so meine Leitlinie, wo ich so sage, doch, da hole ich mich nochmal zurück. Also da erinnere ich mich nochmal dran, dass es da drinnen Dinge gibt, die mir wichtig sind. Und das war dieses Jahr zum Beispiel total tröstlich. Da hat ganz am Schluss Thorsten Dietz über Bultmann geredet. Und Bultmann, der wird ja von manchen Leuten, Pauline, du kannst mich jetzt berichtigen, wenn ich das falsch beschreibe, aber der wird ja quasi schon auch nicht mehr als Christ verstanden, ne? Weil er quasi alles nur noch materiell erklärt. Und da ist ja quasi fast
der Antichrist.
Genau, ist fast der Antichrist. Und das Schöne war, dass Thorsten Dietz dann gesagt hat, ja, oder das hat dann vielleicht sogar irgendein Theologe zu der Zeit geschrieben, hat gesagt, so ja, und Bultmann ist für mich meine Möglichkeit, immer noch Christ zu sein, weil das ist das Letzte, an was ich mich noch festhalte. Das ist ein Theologe, das, was der sagt, das kann ich unterschreiben und damit hält es mich gerade so noch am Christsein. Und auch gesagt hat, das ist manchmal auch für Christen, die in dieser Dekonstruktion sind, eine Möglichkeit, doch noch dran zu bleiben, weil wenigstens Bultmann, also zumindest das noch so. Und ich konnte das total verstehen. Also ich habe mich voll abgeholt gefühlt und gedacht so, ja, Bultmann, weil ich habe bei ganz vielen Sachen auch vorher, die erzählt haben, was Bultmann so glaubt, ich so, ja, das ist gut erklärt. Ja, genau. Ja, so würde ich das auch sehen. Und dann meinte er halt so, ja, er kann halt Bultmann nicht leiden. Und ich dachte so, was? Und dann hat er das aber sehr versöhnlich so erklärt und ich dachte so, ja, da finde ich mich gut wieder. Und also ich kann es auch wirklich nur empfehlen, sich solche Kreise zu suchen, um in diesem Austausch zu bleiben, weil man wird so rausgeschwemmt. Also so erlebe ich das gerade. Also das schwimmt sich einfach von alleine so immer weiter weg und man weiß es, also ich weiß es ja nicht, was dann, ob diese zweite Naivität ganz von alleine kommt oder.
Ja, und das bringt mich nämlich zu meiner zweiten Frage zu dieser Folge. Ich habe mich gefragt, muss mündiger Glaube aufwendiger Glaube sein?
Aha, das ist eine witzige Frage, ja.
Weil dann nämlich weil ich dann gemerkt habe, so als direkt als die Folge gehört habe, habe ich direkt schon gesagt, in mir kribbelt's, ne? Also wenn ich Tobias Künkler da reden höre, denke ich auch so, na, auch wieder da. Zum einen, du setzt dich halt beruflich mit diesen Themen auseinander, so du hast es doch einfach. Du lebst irgendwie in Marburg, glaube ich, ne? Oder Kassel. Also ja, inzwischen egal. Kassel, ja.
Es ist doch, verheiratet, ein Kind.
Ja, das hilft ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel, wenn man Zeit haben möchte. Aber,
stimmt, Jan, hättest du ja auch alles.
Aber dieses so zu denken, naja, das. Ich habe im ersten Moment gedacht, so, ja, aber das ist einfach, also Aufwand. Es ist Aufwand, den man betreiben muss. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das sind die gleichen Reflexe wie früher als Christ, wo es dann hieß, ja, ja, für Sprachengebet, da musst du dir auch mal Zeit nehmen. Da musst du auch mal in den Wald gehen und auch mal eine halbe Stunde wirklich das ausprobieren, sonst kommt das nicht. Und irgendwie, wenn du eine Beziehung braucht Zeit. Wenn du in eine Beziehung keine Zeit investierst, dann kommt die nicht. Und ich habe gedacht, ja, und das würde ich sogar unterschreiben, ne? Also zu sagen, du kannst nicht, manchmal muss man Sachen halt auch aktiv sich vornehmen, nicht weil man sie emotional schon spürt, sondern weil man weiß, das würde mir gut tun. So, nicht weil ich sage, vielleicht muss ich zu Worthaus nicht gehen, weil ich denke, geil, ich habe Bock auf Worthaus, sondern weil ich weiß, ich glaube, das wird mir am Ende nach dem Wochenende gut gehen. Es wird mir gut gegangen sein, bei diesem Wochenende gewesen zu sein. Und wahrscheinlich ist das viel wichtiger, als irgendwie konkrete Erwartungen zu haben, zu denken, oh, ich muss ja endlich mal einen neuen Vortrag hören, weil ich, keinen dieser Vorträge interessiert mich erstmal beim Durchlesen. Aber wahrscheinlich ist das was ganz anderes, wenn ich da drin bin und wenn ich mal zwei Tage wieder in diesem Denken bin. Und wenn ich selbst das nicht mehr wollen würde, dann müsste ich sagen, so, boah, also, ne, dann willst du dann diese Beziehung noch? Und eigentlich sage ich ja immer, ich will diese Beziehung noch. Also vielleicht muss, also wäre die Frage an euch, muss denn mündiger Glaube aufwendiger Glaube sein?
Na, jetzt da zu Worthaus zu fahren, wäre ja nicht aufwendiger, als dein alter Glaube gewesen wäre. Also früher bist du ja auch zur Veranstaltung gefahren. Wäre das, oder ist es was du meinst mit aufwendig?
Ja. Also ich meine, ja genau, aber so dieses muss ich mir dann wirklich, ist das was nebenbei halt so läuft, wo ich, also reicht es da wirklich alle zwei Wochen, wie viel Aufwand muss ich betreiben, um wieder das, um den alten Kick zu spüren, nur halt neu?
Also ich glaube, ohne Zeit ist es nicht möglich und ich finde, gerade wenn man nicht mehr so drin ist, glaube ich schon, ist es wie mit dem Sprachengebet, dass man sich eher noch mal mehr Zeit nehmen muss oder mehr Mühe geben muss oder vielleicht auch, dass es einem einfach schwerer fällt, sich dafür die Zeit zu nehmen, wie du sagst, weil man halt gerade das jetzt nicht unbedingt so die innere Motivation nicht so spürt oder so, ne, keinen Bock darauf hat, glaube ich schon eher, dass es ein bisschen, also ich finde es, also momentan finde ich es auf jeden Fall in den letzten Jahren anstrengender, also überhaupt mal in eine Gemeinde zu gehen oder so, da müsste ich erstmal dreimal dran denken, dann habe ich es immer am Samstagabend vergessen, früh ins Bett zu gehen oder mir einen Wecker zu stellen. Also keine Ahnung, es ist viel, viel aufwendiger, auch nur irgendwas zu machen, was mit Glaube zu tun hat.
Ich fände, es wäre eine interessante Frage für Hossa Talk, wenn wir die mal einladen. Und ich glaube, ich bin da skeptisch. Also weil ich vermute, dass überall da, wo du diese Anstrengung noch spürst, Jan, du eigentlich immer noch verhaftet bist in einer alten Idee von Glaube. Und ich kenne das auch. Also ich kenne diesen Gedanken des Anstrengens und ich müsste doch jetzt mal und ach, und dann, sonst bin ich jetzt schuld, dass diese Beziehung kaputt geht. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht erst nochmal, also ob es nicht tatsächlich mal diese Phase geben muss, wo ich nichts tue, wo ich wirklich nichts tue und auf dieses Locken und dieses Ziehen warte, was kommt. Also wo, also, aber ich bin da hin und her gerissen, weil ich so denke, ich weiß nicht genau, ob ich das spüren werde, wenn ich mich nur noch mit Menschen umgebe, die gar nichts damit zu tun haben. Aber vielleicht passiert es auch. Also vielleicht gibt es trotzdem diese Verlockung und dieses, weil das merke ich dann an manchen anderen Stellen, ne, wo ich dann wieder so an Meditationselemente rankomme und so merke, oh ja, das ist schön. Und das kommt nicht aus meinen christlichen Kontexten. Also das hatte ich jetzt kürzlich von einem Arbeitskollegen, der halt sich angewöhnt hat, bevor er isst, sich dreimal, also sich hinzusetzen und dreimal tief ein- und auszuatmen. Und der hatte den Mut, irgendwie mir zu sagen, ey Hanna, wenn wir zusammen essen, nur so zur Info, ich mache das einfach immer. Du kannst einfach anfangen oder mitmachen. Und ich habe dann einfach mal 3 Tage lang das mitgemacht. Und das hat in mir ein Gefühl wachgerufen, was ich kannte. Also wo ich so dachte, oh, wie schön. Also wie schön. So, und dann gibt es da wieder so ein Andocken. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich mit dieser Anstrengung läuft.
Vielleicht ist es eine Frage des Gottvertrauens.
Mhm. Ja, ich glaube.
Ob man doch irgendwie, ne, also wenn man jetzt sagt, okay, na, ich glaube schon irgendwie, dass Gott hinter uns her ist und ein Interesse an uns hat, dann wird er auch nach so einer Phase des Nichtstun, wird er wirklich locken. Und wenn man sich da nicht so sicher ist, dann wird man vielleicht eher so mit der Perspektive darauf gucken, naja, wenn ich halt eben keine Freunde mehr habt, die mit mir darüber reden, niemand, nichts mich daran erinnert, keine Termine habt, dann wird das sich einfach so wegleben.
Ja, das ist, glaube ich, dann wirklich auch eine Frage von, was erwarte ich emotional vom Glauben? Also ich glaube, da hast du schon recht, Hanna, mit der Frage, was denke ich denn, ist die zweite Naivität, die erste Naivität nur halt mit anderen Inhalten? Mhm. Und das weiß ich nicht. Mhm. Das ist die gute Frage. Weil ich glaube, daher kommt das, ne? Also auch dieses Ding von, also mein erster Reflex war gerade, Pauline, noch zu denken, ja, aber es ist ja meine Verantwortung. Ich habe es jetzt ja schon einmal erfahren, dass Gott mich liebt und alles. Wenn ich mich jetzt abwende, kann ich ja nicht erwarten, dass er jetzt nochmal den gleichen Aufwand betreibt, so, sondern jetzt ist auch ein bisschen meine Verantwortung sozusagen, dass Gott mich einmal an Bord holt, aber dass er danach den gleichen Aufwand betreibt, kann ich das denn überhaupt erwarten? Also das ist schon, also die Frage, wie sieht denn dieser zweite Glaube dann überhaupt aus? Mhm. Ja. Weil ich meine, was ich sozusagen als Antworten von dem zweiten Glauben von der zweiten Naivität erwarte, die Antworten habe ich ja, die rationalen. Jetzt aber die Frage, wie sieht denn der Glaube an sich aus? Oder ist der Glaube eben nur Antworten?
Ich weiß gar nicht. Ich finde, also die Sehnsucht, die ich in mir habe, ist eigentlich, dass das irgendwann mal so was Weiches ist, was mich umgibt und was mir irgendwie ein Vertrauen gibt. Aber also ich habe ja auch nicht mehr so diese personifizierte Idee. Das löst natürlich. Ne? Also wenn ich so eine Person habe, dann habe ich ja immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie anstrengen und ich muss da was für tun, dass diese Beziehung da bleibt. Wenn ich eher davon ausgehe, das ist halt, ich kann halt da mitleben oder ich kann ohne das leben. Aber wenn ich mit dem lebe, dann habe ich einfach mehr Vertrauen. Dann gibt es mehr Ebenen, die ich mit einbeziehen kann. Dann glaube ich halt auch, dass mich mal innerlich was anstupst oder dass ich einen Gedanken bekomme, der wertvoll ist. Aber das ist alles ohne eine Anstrengung. Da ist keine Verpflichtung drin. Da ist kein, der andere wartet aber jetzt mal klopfend mit dem Fuß, ob da jetzt auch mal was zurückkommt, weil der hat sich ja jetzt oft da angestrengt oder ob ich da überhaupt auch drauf reagiere oder so. Und das glaube ich halt nicht. Aber was ich schon glaube, ist, dass es so ein, dass es für mich eher wie ein Kanal ist oder wie eine Sprache ist, die stärker wird, wenn ich immer mal dem Impuls folge. Also die, ne, wenn ich halt öfter mal diesen Impuls folge, ah cool, diese Meditationseinheiten helfen mir, was anderes in dieser Welt zu sehen und dieser Verlockung sozusagen folge und da muss ich dann auch ab und zu meinen inneren Schweinehund überwinden, dann wird es halt stärker, dann kann ich das mehr spüren, dann spielt es mehr in meinem Leben eine Rolle und das ist für mich so eine zweite Naivität. Das ist aber so das, wie ich mir das vorstelle, ich weiß es auch nicht. Also ich weiß es noch nicht, ob ich da überhaupt ankommen werde oder das so spüren werde, aber das ist so eher mein Gefühl. Es ist wie so eine gute Beziehung irgendwann zu seinen Eltern. Also als Kind ist man da ja auch in einer Abhängigkeit und man ist angewiesen irgendwie drauf, dass man auch miteinander funktioniert und so. Und wenn man erwachsen ist und losgelöst von seinen Eltern, das passiert aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr viel später als mit 18 oder 19, also viel, 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 viel später, dann ist das eher so eine schöne Beziehung, die es halt noch zusätzlich in seinem Leben gibt, wo man sagt, und die wichtig ist, also die auch mit keiner anderen irgendwie ersetzbar ist, weil es ja immer noch eine Elternbeziehung ist, aber wo es halt kein, wo man auch ganz frei sein darf.
Spannender Vergleich.
Ich habe auch beim Hören, als ich über Beziehungen, weil es dann über diesen Beziehungsbegriff ging mit Tobias, habe ich an so eine Beziehung mit Freunden gedacht. Wenn man Freunde hat, die halt, mit denen man so lange befreundet ist, dass sie, dass man sich nicht mehr so regelmäßig sieht, aber sozusagen die Beziehung, also dass es verschiedene Arten von Beziehungen ja auch gibt von Freunden, aber dass eben auch sehr langfristige sein können, diejenigen, wo man halt seltener Kontakt hat, dann sich sieht, cool, super intensiv und ansonsten ist halt, aber wenn man mich fragen würde so, immer sagen würde, klar, das ist halt, ne, also ich habe nicht jetzt einfach im Alltag sozusagen, jetzt niemand, der jetzt 20.000 Freunde hat, sondern halt eher an einer Hand die abzählen kann, aber die würde ich sofort jederzeit aufzählen und die wüssten das, glaube ich, auch, dass sie da auf dieser Liste sind, so. Und das ist das vielleicht auch so ein Zustand, den es auch, also gar nicht, das ist, glaube ich, eine andere Beziehung als die, was du gerade zu Eltern beschrieben hast, aber vielleicht ist das auch eine verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht muss ich aufhören, auch zu denken, es gibt einen richtig, also ne, weil mein erster Gedanke war ja zu sagen, ja, aber deine ist ja die du beschrieben hast mit deinem, eine gute Beziehung zu seinen Eltern, ist, würde ich sagen, eine immer noch eine krassere oder eine tiefere als zu einem Freund oder einer Freundin dieser Art. Und dann ist ja, dann muss natürlich die tiefere die bessere sein. Und dann zu denken, ja, aber vielleicht ist auch einfach, vielleicht ist bei Gott das ganz, also vielleicht gibt es kein unteres Level, vielleicht gibt es nicht so ein ab hier sozusagen, wird abgeschnitten und vielleicht, wenn es das gäbe, ist es auch einfach nicht so hoch, dass er sagt, also das, eine sehr gute Freundschaft auf Distanz, das ist gut zu wenig.
Ja, und weißt du, das ist ja auch krass, du wirst ja, ich vermute, du hast da ja wahrscheinlich auch Freunde, da könntest du von jetzt auf gleich anrufen, weil du voll in der Krise bist und sagst so, ey, ich brauche jetzt dein Ohr, hast du Zeit? Und dann sagt er vielleicht, ja, jetzt gleich nicht, aber komm, ich rufe dich heute Abend an. Und dann sagt er nicht, ey, du hast dich 2 Monate nicht gemeldet, jetzt brauchst du nicht angekackt kommen. So, ne? Aber wir nehmen an, dass Gott so ist. Also, dass der dann so sagt, so, ja, jetzt brauchst du nicht angekackt kommen, hast dich ja nicht um mich gekümmert die letzten Boah.
Genau, deswegen, also ich schätze diese Freundschaft halt auch sehr wert, deswegen finde ich halt auch sehr, finde ich dann auch, dass ich denke so, ja, aber Eltern wären schon besser in der Beziehung, so, okay, scheinbar ist das, also deswegen, das ist,
Ja, und trotzdem kann ja auch Elternbeziehung auch manchmal eine angespanntere sein und manchmal ist mit man seinen Freunden vielleicht auch offener, ne, je nach Beziehung, die man hat, aber.
Ich meinte jetzt, weil Hanna gesagt hat, so eine sehr gute, also wenn man auf so einem sehr guten Level angekommen ist mit seinen Eltern dann später.
Genau, ich meine gar nicht unbedingt eine sehr gute Beziehung zu den Eltern, sondern eine sehr gelöste, also wo ich mein Leben sehr eigenständig selber lebe und ich freue mich, wenn ich dann meine Eltern sehe, aber da gibt es keine Erwartung im Sinne von, die müssen sich jetzt um mich kümmern oder keine alten Rechnungen oder irgendwas, sondern sehr auf einer Augenhöhe so einen Kontakt. Finde ich ja auch nicht selbstverständlich und würde auch nicht behaupten, dass das sehr viele haben. So. Spannend, ich glaube, die Folge höre ich mir nochmal an. Die habe ich nicht angehört, nochmal. Zweite Naivität.
Aber weil du willst, Hanna, kannst du die nächste Folge machen.
Dann bringe ich die Single-Folge rein. Mit Johanna.
Unsere zweitmeistgehörte Folge.
Ja, genau. Deswegen habe ich mir die auch nochmal angehört, weil es mir auch mehrfach gesagt wurde und auch so von Single-Menschen, die gehört haben und die total gut fanden. Und jetzt dachte ich, die hatte ich mir nämlich nicht nochmal angehört. Habe ich gedacht, jetzt höre ich mir die nochmal an. Und ich finde sie auch wirklich richtig gut. Ich glaube, den Aspekt, den ich sehr, sehr gut finde, den wir mit Johanna zusammen hatten, ist dieser Punkt, dass Gemeinden so separiert denken über Gruppen. Also es gab so diesen Punkt, jetzt müssen wir uns auch noch um die Singles kümmern, jetzt auch noch. Und wo nochmal so klar wurde, dass es halt einfach so ein kleines Fenster von Normalität gibt in Gemeinden. Und alle anderen sind extra Gruppen, um die man sich kümmern muss. Und wie heilsam das wäre, wenn man einfach ein größeres Konzept davon hätte, wie Leben aussehen kann. Dann muss ich mich nämlich auch nicht mehr um jede Gruppe kümmern, sondern dann sind diese Unterschiedlichkeiten schon ganz selbstverständlich aufgehoben. Und es hat mich nochmal sehr berührt, vielleicht auch eben, weil ich das Thema auch immer mal mit Menschen habe, die ich in meinen Coachings begleite und die in christlichen Kontexten sind, wie wenig von Gemeinden gesehen wird oder von dieser Mehrheit in Gemeinden, die dieses normale Leben, dieses richtige Leben hinbekommen, was das an Leid mit sich bringt für die Menschen, die das nicht so haben. Also wie sehr die immer wieder sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie nicht richtig sind, dass sie eben defizitär sind, weil sie alleinerziehend sind, weil sie Single sind, weil sie keine Kinder haben, keine Kinder bekommen können. Einfach durch diese ganz nebensächlichen Erzählungen und Narrative, die es in Gemeinden eben gibt, so, ne?
Zum Beispiel sowas wie, welche Gruppen werden in Predigten als Beispiele genannt, ne? Dass man nicht immer sagt, ja, mit meiner Frau und dann mit meinen Kindern war das und das, ne? Sondern dass es auch andere Beispiele gibt, so einfache Sachen manchmal auch, ne?
Gebetsgruppen habe ich irgendwann mal gelernt, ist ganz schlimm. Gebetsgruppen, Gottesdienste und dann machst du so irgendwie hier Schuljahresanfangsgottesdienst. Ja. So, jetzt stellen sich alle Eltern einfach mal mit ihren Kindern zusammen und dann beten sie dafür.
Richtig.
Und das einfach,
oh,
einfach konsequent, das ist dann einfach wirklich, Leute einfach so im Raum stehen und sagen so, ich, okay. Also oder so, alle Paare bei mir jetzt, ja, und die Singles, ja, dann sortiert euch mal untereinander so ungefähr. Und es ist so, dann ihr seid halt die Paare so. Hm. Also so eine Geschichte, ja.
Und dann, wenn Single sein vorkommt, dass Single sein halt nur vorkommt als extra. Irgendwie sowas wie seid geduldig oder ja, wenn sie predigen oder so vorkommt, ne? Mhm. Das Paar sein kommt noch.
Mhm. Ist ein vorübergehender Zustand.
Halt umgehen. Dieser vorübergehende Zustand wird sich ändern.
Ja, Singles als Suchende sind halt gleich, ja.
Ja, und was mir auch nochmal aufgefallen ist, weil wir dann so zu diesem Punkt gekommen sind, dass es ja auch nicht sichtbar wird, Diversität, ne? Also dieses, dass es unterschiedliche Lebensentwürfe, Lebenskonzepte geben kann, weil die Leute, die vorne sind und in Leitung sind, die entsprechen häufig genau diesen Kriterien, ne? Also die sind verheiratet, die haben Kinder, festen Job, so fertig. Und dass das ja, also das schon da, das kracht das System. Da sind wir noch nicht mal, dass da vorne Menschen stehen würden, die eine andere Hautfarbe haben oder gar eine andere sexuelle Orientierung. Das ist also so weit in der Diversität sind wir noch gar nicht. Es wäre schon super schön, wenn einfach verschiedene Menschen predigten und manche davon eben ihr Leben als Singles leben oder manche davon ohne Kinder sind und das nicht ein bemitleidenswerter Zustand ist, sondern einfach, ja, das
auch normal.
Ist halt so. Ja, genau. So kann man eben sein Leben auch leben. So.
Ich frage mich ja, ob du sogar noch weiter runtergehen könntest, weil ich habe zuerst mein erster Reflex vorher zu sagen, ja, ich habe immer noch ein Beispiel, also mir fehlt immer noch, dass irgendeiner Form sexuelle Identität eine Rolle spielt oder sagen wir Geschlechtsidentität eine Rolle spielt. Das Thema ist ja komplett ausgegrenzt sozusagen, ist einfach ein böses Thema, weil mittlerweile gibt es ja Rand, also gibt es ja einzelne Gruppen, die über zumindest sexuelle Orientierung reden. Ich würde sagen, noch viel niedriger wird ja in den meisten engeren Freikirchen die Grenze gezogen. Da steht ja schon niemand vorne und redet halt über irgendwelche Saufgeschichten. So, weißt du, was mittlerweile an, was das ist schon sozusagen außerhalb der Normalität?
Rauchen.
Oh, Rauchen.
Mhm. Rauchen.
Ja, aber das ist zu Recht.
Rauchen wird gemacht.
Rauchen.
Teils würde ich schon sagen, aber würde nie in der Predigt vorkommen. Das stimmt schon.
Ja, genau.
Ja, dass das geraucht wird, natürlich. Es wird ja auch getrunken und es wird ja auch außerehelich Sex gehabt und vorehelich Sex gehabt und
genau. Ja. Und also was ich da nochmal interessant finde, Jan, du hattest vorhin gerade gemeint, diese Stimmigkeit mit mir und stimmig mit Gott. Und wo ich da gerade bei dieser Single-Folge nochmal so sehr verstanden habe, wie sehr Menschen nicht stimmig leben können dann mit sich, weil so viele Themen ausgeklammert werden, die nicht sein dürfen. Ne? Also ich darf ja keine Beziehung außerhalb von Ehe haben. Was ist mit körperlichen Berührungen? Wir hatten das Thema Selbstbefriedigung und diese ganzen Sachen. Wo ich nochmal, also einfach das sehr gespürt habe, wie schmerzhaft mich das berührt, dass es einfach auch nicht gesehen wird. Also, dass es keine Rolle spielt, keinen Platz hat.
Wo ich übrigens letztens Lust, einen ganz kurzen Moment hatte, wo ich mit jemandem aus einem landeskirchlichen Kontext mich unterhalten habe und die Person erwähnt hat, von wegen, ach, wie kamen wir da drauf? Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie wir da hinkamen, das ist viel offenbar der Satz, ja, und die, manche sind ja sogar in der Freikirche gegen Selbstbefriedigung oder so, sagte diese Person, so ungefähr so, wie absurd ist das? Und ich dachte, ja krass, genau so bin ich aufgewachsen, dass das halt irgendwie wirklich so einfach, und würde ich sagen, ist immer noch an vielen Stellen sozusagen. So
immer noch schwierig, ja.
Ja.
Würde ich, das würde ich auch unterschreiben.
Krass, ja, und das war wirklich von außen so, ja, guck mal, da gibt es ja so ganz weirde Randgruppen, und ich dachte so, ob das so Randgruppen sind?
Ich würde auch gerne mal hören, dass jemand darüber redet. Ich glaube, wenn überhaupt, dann würde es ja einfach nicht angesprochen werden in der Gemeinde. Ja. Aber dass es angesprochen wird und als einfach als normales Thema mit irgendwas anderem zusammengenannt wird, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen.
Doch, das habe ich mal erlebt. Also das, ich glaube, die haben das nicht Selbstbefriedigung gemeint. Die haben gesagt, die Frau soll sich kennenlernen. Soll sich selbst kennenlernen, ja.
Respekt war sogar, dazu.
Ganz ehrlich, war in unserer Gemeinde, muss ich jetzt mal kurz sagen. Mhm. Ja. Aber ist immer noch ein schwieriges Thema, ja.
Ja, aber dadurch habe ich das Gefühl, wird nochmal klarer, die Person, die da vorne steht, da geht es nicht nur um Lebensstile, sondern da geht es um den Menschen, der von der Kanzel repräsentiert wird. Das ist ein wahnsinniges, eine Schaufensterfigur. Also Schaufensterfigur, und da weißt du auch, wenn du die Klamotten ausziehst, dann ist da irgendwie, dann fehlen auch einfach Genitalien so. Und ich habe das Gefühl, so ungefähr da vorne auf der Kanzel steht eine Schaufensterfigur.
Ah, okay.
Und es fehlt irgendwie sowohl körperlich fehlt einiges, es fehlt das Leben dahinter. Ich habe das Gefühl, also auf der Kanzel stehen Ja, das ist wirklich, das ist wie so ein Instagram-Model, was da vorne steht. So, wo du denkst du, so, das ist ein reines Bild. Die Instagram-Models würden dann sagen, ja klar, ist das ein reines Bild. Ich möchte ja auch nicht den Rest zeigen, das geht ja niemandem was an. Und ich glaube, auf der Kanzel würde man dann sagen,
nee, ich bin so.
Ja, genau, da wird das nicht so ehrlich kommuniziert, zu sagen, nee, Leute, dahinter gibt es noch eine ganz andere Sicht. Manche sagen das dann halt mit so einem, ja, ich kann ja auch nicht alles einhalten, also mit so einer, nicht ironisch, aber mit so einer Selbstoffenbarung. Aber ich habe das Gefühl, da wird aber auch
nicht tiefer gegangen dann.
Ja, genau, da wird dann aber auch nicht nächste Woche dann mehr drauf eingegangen oder wird nicht mal eine Predigt über das gemacht oder so. Oder auch zumindest nicht anerkennend, sondern eher verdammend dann oder so. Also weil da gibt es genug Predigten, wo Leute das dann irgendwie so als Zeugnis sozusagen.
Wie man mit Problemen fertig wird, so nach dem Motto. Ja.
Und gleichzeitig gibt es ja bei mir so den Impuls, als du vorhin gesagt hast, ja, sexuelle Orientierung, du fändest es ja mal gut. Und ich denke so, oh, ich würde mich danach sehen, dass es überhaupt nicht wichtig ist.
Ich meine Identität, also, ich fühle mich nach Geschlechtsidentität als Thema irgendwie nochmal, weil das ist wirklich einfach, da sind wir noch nicht mal angekommen grundsätzlich. Nee.
Ich weiß, also das ist das Traurige daran, aber eigentlich wäre ja der Wunsch, dass es gar keine Rolle spielen muss, sondern dass das einfach Menschen leben dürfen, wie sie es eben leben. So. Und wir uns mehr damit auseinandersetzen, was sind wir denn für Menschen? Also was, keine Ahnung, welche Haltung habe ich innerlich oder welche Werte erfüllen mich oder so. Und weniger mit Normen. Das sind ja einfach Normen, die da drin stecken. Ja. Pauline. Ach ja, warte doch, einen letzten Satz, was mich nämlich bewegt hat dazu bei dieser Single-Folge und dann auch zusammen mit der Folge mit Liz, dass ich gemerkt habe, das freut mich total, wenn wir hier im Podcast an solche Themen kommen. Also wo so Sachen nochmal sichtbar werden von Menschen, die vielleicht sonst eher nicht sichtbar werden und nicht zur Sprache kommen und nicht vorkommen. Das merke ich, dass mich das jedes Mal sehr berührt, wenn wir so einen Punkt haben. Entweder weil wir einen Gast oder eine Gästin da haben, die das mitbringt oder über ein Thema sozusagen daran kommt. Das finde ich echt richtig gut. Genau, jetzt, Pauline, nächste Folge.
Ja, das wäre eine super Überleitung zu den beiden Folgen zu sexualisierter Gewalt, die direkt nach der Folge mit Tobias Künkler kam. Die wollte ich jetzt gar nicht direkt ansprechen, aber es finde ich eigentlich, fand es auch sehr gute Folgen oder auch sehr gute Themen, eben genau in dieser Kategorie von könnte man mal eigentlich drüber was gehört haben und hat man irgendwie noch nicht so viel drüber gehört. Ja, wenn ihr wollt, können wir darüber auch noch weiter reden.
Die beiden Folgen habe ich tatsächlich angesehen und dachte so, ich habe das Gefühl, die sind nach wie vor sehr gut. Wir haben immer noch irgendwie im Hinterkopf irgendwann mal den Wunsch, eine dritte Folge zu machen mit einer Betroffenen. Einem Betroffenen vielleicht sogar, wie auch immer. Aber das genau hat sich bisher noch nicht ermöglicht. Ich habe dann irgendwie, ich möchte mir nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe in dem Kontext mir vorgenommen, auch in dieser Folge einmal noch zu sagen, wie geht's eigentlich Bill Heibels? Also nach wie vor das Thema, also dass wir es halt reinbringen, die Folgen sind auch nicht so gut gehört worden. Ich weiß, dass es ein sperriges Thema ist, aber man muss einfach sagen, dass das Ding auch nicht, es wird auch nicht aufgearbeitet. Also die Aufarbeitungsfolge ist für mich eine der Sachen, wo ich sage, das habe ich so in der Form noch nirgendwo sonst gehört. Die Folge ist vom Bildungsgehalt eine unserer stärksten Folgen nach wie vor, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall.
Einfach weil wirklich rund um uns herum an vielen Stellen es nicht gemacht wird. Und es nach wie vor einfach nicht, also Bullock Creek ist einfach das bizarrste Beispiel, wo ich sage, es wird nicht aufgearbeitet, es wird einfach nicht mehr drüber geredet, es ist fallen gelassen worden.
Und vielleicht noch mal so ein bisschen zum Gefühl oder ne, für Leute, die jetzt vielleicht wirklich die mal gesehen haben und nicht drauf geklickt haben, weil ihnen das zu schwer war oder sowas. Also wir reden ja viel um das drumherum. Also wir haben eine Triggerwarnung, das ist ja auch berechtigt, wenn Leute da also getriggert werden könnten und so weiter. Aber wir reden ja nicht die ganze Zeit über irgendwelche, also es ist nicht wie so ein Krimi oder sowas, wo man schlimme Sachen sieht oder so. Es geht ja um das, wie die Gemeinde damit umgeht und so weiter. Und das kann man auch hören. Also das ist jetzt nicht, ist es nicht völlig schlimm oder man ist danach nicht einfach nur fertig oder so. Ne? Das muss man.
Ist nicht Zeitverbrechen oder so.
Was nochmal?
Das ist jetzt kein Zeitverbrechen-Podcast oder so.
So ja. Ich glaube, die Krux liegt darin, dass wir ansonsten sehr viele Themen haben, die mit dem eigenen Inneren zu tun haben, also mit eigenen Ansichten, wie ich über bestimmte Dinge denke. Und ich glaube, dass wir viele HörerInnen haben, die das suchen. Und die Folge ist eher strukturell zu sehen, ne? Also wenn ich in einer Gruppe bin oder wenn ich selber auch Verantwortung trage oder wenn mich das Thema interessiert, etc. Aber ich würde da auch Mut machen, wer sich von solchen Folgen angesprochen fühlt, wie eben Liz oder auch die Single-Folge, also so dieses, wo es um Gruppen geht, die nicht gesehen werden, dann lohnt sich auf jeden Fall diese Aufarbeitungsfolge, weil die da wirklich, also ich finde, das ist da auch nochmal sehr gut sichtbar geworden, wie gehen wir in Gemeinde denn damit um oder wie gehen wir auch aus unserer christlichen Sicht heraus damit um. Also ich kann auch nur Werbung machen für beide Folgen. Ich finde die großartig, ich finde es großartig, das, was sie gemacht haben. Ich bin ein bisschen traurig, dass er nicht so viel gehört worden ist. Aber die Menge sagt ja auch nichts davon darüber aus. Also ich finde, wenn die Folge von 10 Leuten gehört worden ist, die Gemeinde leiten und die sich daraus Dinge gezogen haben, dann ist super. Also ja, vielleicht leitet ihr sie auch einfach weiter an Menschen, wo ihr sagt, für mich ist sie nicht so notwendig, aber ich schicke sie nochmal an die Gemeinde, mit der ich mal war oder in der ich noch bin und sage so, hey, das wäre doch mal ein Thema, können wir uns damit mal auseinandersetzen. Vielleicht auch eher die Variante. Ja, das habe ich im Übrigen gemacht.
Ja, die Folge, die ich sonst vorstellen wollte oder wo ich nochmal drüber reden wollte, war mit Priska, einfach weil ja. Da merke ich dann auch immer diese, wenn jemand so persönlich von sich erzählt und man auch wirklich ein bisschen Zeit dafür hat, ne, man wirklich einfach mal Zeit hat, so eine persönliche Geschichte zu hören. Das war ja auch sehr eindrücklich mit ihr und auch irgendwie viele spannende Dinge, die da vorgekommen sind oder so Sachen, die da auch drin vorkommen und einfach auch eine krasse Geschichte, also auch nicht nur eine schöne Geschichte definitiv, die sie erlebt hat. Aber ich fand es total toll mit ihr, also es war ja total schön mit ihr zu reden und sie ist eine super angenehme und interessante Person, so, ne? Also mit der man sich super unterhalten kann und ich glaube, da kann ich mir vorstellen, kann man auch sehr gut zuhören.
Auch ein Beispiel für eine gute zweite Naivität, oder?
Ja, schon, ja. Auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall so sehen, ja. Ich folge ihr ja auch immer noch auf Instagram und ich merke, ich bin ihr vorher schon gefolgt und ich bin ihr danach gefolgt und danach hat es für mich mehr Sinn ergeben, warum ich ihr folge. Also weil ich das mit dieser Geschichte zusammen jetzt zu sehen, so wie sie ihren Weg geht und was sie für Entscheidungen trifft und Beziehung zu ihren Töchtern, Beziehung zu ihrem Mann. Also so, dass mich einerseits, glaube ich, total freut, dass sich da jemand so rausgeackert hat und einfach so zuzugucken, wie eben ein Mensch sein oder in dem Fall ihr Leben lebt und das mit so viel Freude und Fröhlichkeit tut und ja trotzdem in ihrem Glauben ist. Das finde ich schon auch beeindruckend bei ihr.
Ja, lustigerweise merke ich gerade, dieser Faktor zweite Naivität ist nicht mehr Dekonstruktionsphase. Den sehe ich bei ihr total raus, weil die dann Sachen macht, wo ich denke so, ernsthaft? Also sie hat jetzt ein Buch rausgebracht zum Beispiel, was wirklich so eines genau, das ist so ein, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe den Titel gelesen und dachte, ernsthaft? Das ist wirklich wie so eine, diese christlichen, typischen Afrika-Missionarsbiografien oder sowas so. Ich bin da hingegangen, alles war schlecht, dann kam Gott und alles war gut. So, und wahrscheinlich ist es tiefsinniger. Aber ich habe es gelesen, ich habe gedacht, das wirkt auf den ersten Blick wie ein Buch, was bei mir früher, was ich geschenkt bekommen habe, früher und nie gelesen habe. Wie gesagt, es ist mit Sicherheit besser. Ich möchte diese, ich möchte wirklich nicht so nahe treten.
Aber vor allen Dingen ist es vor allen Dingen eine Lebensgeschichte. Also ja, sie hat nur die Geschichte aufgeschrieben, die eine andere Person sozusagen erlebt hat.
Und waren die Bücher in meinem Regal alles Biografien. So, das ist nicht das ist ja nicht der, daran mangelt es ja nicht. Aber ich habe nur gedacht so, oh krass, sowas. Und dann dachte ich aber so, ja klar, die ist ja mit im Reinen so und die sagt ja nicht, Gott ist böse so. Und dann habe ich nur gedacht so, ja, und das ist dieses entspannte damit sich auseinandersetzen, ohne immer diesen Reflex zu haben von so innerlich so, ich will aber, dass daran etwas schlecht ist. So dieses, auch Dinge einfach und erst mal sagen, das ist doch cool und dann erst wieder, wenn Dinge passieren, und sagt, nee, Moment mal, das finde ich doof, dann erst wieder auf Spannung zu gehen, aber erst mal wieder mit einer Spannung reinzugehen, weil das merke ich total, dass ich nach wie vor diese Grundspannung habe und mein erstes Ding ist so, was hieran ist schlecht und das finde ich dann sehr gut.
Ja. Ah ja, okay.
Und du, Jan, was ist deine nächste Folge?
Meine dritte Folge, neben der Mündiger Glaube und Gott als Droge, die ich tatsächlich auch hatte, ist Christsein in Ostdeutschland.
Ah, die habe ich mir auch komplett nochmal angehört.
Und?
Ich habe sie dann eben nicht mehr als eine der drei Folgen mitgenommen, weil ich fand sie interessant, aber jetzt gar nicht so herausragend, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ja, was hat sie zu einer der drei Lieblingsfolgen gemacht?
Ich wusste immer noch, dass eine Folge war, die relativ, also das Thema einfach nicht so häufig, glaube ich, behandelt wird irgendwo. Mhm. Und das war mir immer noch mal in Erinnerung geblieben. Und dann habe ich festgestellt, dass das Thema dahinter, also diese Frage, wie geht's weiter auch mit Christsein in Ostdeutschland und was bedeutet das jetzt aktuell in der politischen Situation und so, glaube ich, auch nochmal spannender sein könnte, als ich zu dem Zeitpunkt gedacht hätte, weil ich jetzt merke in dieser Frage, Großveranstaltungen, wie werden Menschen erreicht, wie sieht die christliche Landschaft in Ostdeutschland, also grundsätzlich in Deutschland aus, ne? Was macht das mit diesen ganzen Freikirchen, wenn die Verbände jetzt eingehen? Da habe ich gemerkt, krass, da hat Ostdeutschland, glaube ich, nochmal eine krassere Situation. Da könnte Ostdeutschland sogar nochmal sozusagen ein paar Jahre voraus sein, Westdeutschland, einfach weil es hier diese Verbünde noch weniger gibt. Hier findet Glauben halt einfach in kleinen Gruppen statt, bei Menschen, die halt in einer zersplitterten freikirchlichen Landschaft leben. Selbst sowas wie hier, dann gab es ja ICF zumindest mehrmals, da haben sich wieder dann die einen aufgesplittet, eine neue Gruppe gegründet. Und ich habe dann mich gefragt, führt das noch mehr dazu, dass Christsein entweder in Popkultur gelebt wird, also dass es eine gesamtdeutsche christliche Popkultur halt einfach gibt und Leute halt dann ihren Instagramern folgen, ihren YouTubern, innen natürlich auch, InstagrammerInnen und dass die Leute das halt einfach wie so Starlets und Stars und Sternchen denen folgen. Aber dass sozusagen die Gemeinde einfach nur noch eine beliebige Plattform ist für diesen Lebensstil und dass die Gemeinden, die diesen Lebensstil eben ermöglichen und mitmachen und dieses Äußere, diese Art von Popkultur halt mitmachen, die funktionieren und die nicht mitmachen, die funktionieren halt einfach nicht, zumindest für die Jugendlichen. Das heißt, wenn ich in meiner Gemeinde nicht einen ähnlichen, also die ganzen kleinen Gemeinden, die sehr auf Inhalte setzen, habe ich dann nochmal gedacht, das funktioniert in Ostdeutschland, in Westdeutschland glaube ich teils noch mehr über so eine regionale, starke Basis, da gibt es noch mehr starke Jugendarbeit, da gibt es in einer Region hunderte Jugendliche, die in eine Jugend halt gehen und so, das gibt es einfach in Ostdeutschland nicht und dass halt aber die kleinen Gemeinden einfach an vielen Stellen hier nur funktionieren, wenn sie eben dann so eine Popkultur abbilden. Und die Jugendlichen dann, die halt zum Studieren oder so herkommen, sich dann dahin gehen können, aber eben genau das Gleiche bitte vorfinden, was sie sonst in Karlsruhe, Frankfurt...
Wollte gerade sagen, aber die westdeutschen Studierenden halt.
Genau. Und die gehen halt hier hin und dann funktioniert Kirche in Ostdeutschland halt einfach als genau das Gleiche, dann gibt es in Erfurt die gleiche Art von wie in Leipzig, wie in Berlin, wie in Frankfurt, wie in Hamburg, wie in Köln, wie in München.
Am Ende ja, willkommen in der Globalisierung.
Aber ich verstehe jetzt gerade nicht, was der Unterschied ist zu Verbünden. Aber Verbünden ist es doch eigentlich auch so, oder?
Ja, aber in Verbünden gibt es eine Tat von Tradition. In Verbünden bewegen die Verbünde, sind langsame Sachen, die in sich eine große Stabilität haben, wo Leute hingehen, weil sie da immer schon hingegangen sind, die dann eigene Konferenzen machen, wo du hingehst, weil du in einem Verbund bist.
Egal, wie die Form ist sozusagen.
Ja, also die Form ist auch sehr, sehr klar. Und ich glaube, dass zum Beispiel ein Johannes Hartl, die das sehr, sehr richtig macht, wenn es darum geht, zahlenmäßig in Zukunft zu wachsen, weil der einfach sagt, das ist ja geil, wenn das Augsburg-Gebetshaus, niemand identifiziert sich mit dem Augsburg-Gebetshaus, aber der noch einfach hier konservatives Christentum, offen für alle, egal katholisch, evangelisch, whatever, und dann macht er einfach ein christliches Musikfestival. Und da geht es dann nicht darum zu sagen, bist du ICF, sonst was, sondern stehst du einfach auf die O-Bros. Und ich habe das Gefühl, das ist halt Christentum im Jahr 2021 vorwärts. Für Jugendliche ist einfach die Frage, magst du Jana Highholder, stehst du auf die O-Bros und wie sieht's mit, sorry, und jetzt werden die Namen schon schwammig, weil ich einfach da nicht drin bin, so. Das ist halt das neue Christentum, so. Und wenn du damit nicht mitgehst, und in Ostdeutschland ist das irgendwie krasser als in Westdeutschland, weil hier gibt's halt, die paar Strukturen sind so vereinzelt, die es hier gibt, dass die sehr schnell tot sein werden. Weil es eben cooler ist, das andere.
Ja, also ich glaube, deswegen kann ich die Aufregung gerade gar nicht so richtig verstehen, weil ich so sagen will, es ist ja auch jetzt schon nicht viel da. Ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, ob der Unterschied dann ganz groß ist. Cool wäre natürlich, wenn es so ein bisschen Landeskirche erhalten bleibt. Und das stimmt schon, da hast du recht, das wird ja immer dünner, ne? Also, dass die Kirchen immer leerer bleiben.
Ich frage mich aber auch, was machst du denn inhaltlich? Weil ich habe dann mich gefragt, ist das, was fehlt, gar nicht so sehr dieses Ostdeutschland abholen, Ostdeutschland verstehen, sondern es ist einfach Strukturen schaffen. Also wenn du halt eine Gemeinde in Ostdeutschland haben willst, dann musst du nicht neue Gemeinden, vielleicht musst, also bisher, ich nehme das auch bei anderen Gemeinden wahr, anderen Gemeindegründungen, die gehen jetzt alle auf diesen super persönlich Weg. Also ganz, da geht es nicht um Großwachstum, da geht es darum, super persönlich Leute erreichen, Gemeinschaft, Jüngerschaft, kleine Gruppen und wirklich intensiv Leben leben. Hat, glaube ich, auch seine Berechtigung, aber ich glaube, wenn du wachsen willst, musst du einfach eine Gemeinde aufbauen, die einfach aussieht wie eine ICF und einen fetten Gottesdienst machen. Und dann kommen die Leute.
Also so. Das meinst du mit Popkultur, dass es selber auch, wie die Gemeinde ist, so
Pop. Ja, alles, oder so. Genau, das Gesamtkonzept, ja.
Also vielleicht ganz kurz als Zusammenfassung für alle, die diese Folge nicht gehört haben. Ich finde, die lohnt sich durchaus. Ich glaube, warum die meine Favoritenfolge nicht geworden ist, weil ich das Thema mitgebracht habe und für mich nicht genug Neues drin war. Also das war mir alles sehr vertraut schon, was wir da besprochen haben. Aber es ist halt dieser Fakt, dass Christsein in Ostdeutschland ganz anders stattfindet als in Westdeutschland. Und das aus einer sehr, sehr langen Geschichte heraus und auch einen sehr, sehr starken Atheismus hier gibt. Und ich glaube, wenn ich mich umgucke, in Ostdeutschland würdest du Menschen erreichen mit der zweiten Naivität. Du müsstest nur den ganzen restlichen Spaß nicht machen. Sondern wenn ich jetzt gerade gucke, die Menschen, die ich habe eine Person gerade vor Augen, die ist Therapeutin und die hat, würde ich sagen, einen Glauben, wie ich ihn als zweite Naivität verstehen würde, aber sie ist klassisch ostdeutsch-atheistisch aufgewachsen und hat sich das einfach später selber angeeignet. Sie hat irgendwann angefangen, Bibel zu lesen, hat sich mit Theologie auseinandergesetzt und darüber eine sehr schöne Art von Spiritualität und christlichem Glauben bekommen. Und ich glaube, dass eigentlich ostdeutsche Menschen für eine zweite Naivität gut zu erreichen wären, dass das sogar was sehr Schönes wäre. Also eben, also meine Erfahrung ist eher, dass es eben, klar, jetzt die jüngeren Menschen sind ja auch vielleicht ein bisschen schon anders aufgewachsen, wobei das zählt ja nicht in Ostdeutschland. Es wird ja mitgegeben, diese Religionslosigkeit oder Konfessionslosigkeit. Und ich glaube, dass diese Popkultur im Christlichen nur sehr kurz anhalten würde. Also bei so wirklich klassisch ostdeutsch-atheistisch aufgewachsenen Menschen. Aber dass diese zweite Naivität, also diese ruhigere Glaube, ohne in eine Ideologie gezwungen zu werden, tatsächlich was Verlockendes hätte.
Jetzt würde Tobias Künkler aber sagen, es braucht die erste Naivität
für die zweite.
Weil jedem, wie sagt er, das ist Heinrich Heine, irgendwas, jedem Zauber, jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne oder so, weil ich ihn ja auch gefragt habe, warum diese erste Naivität überhaupt? Warum nicht einfach, warum geht man da überhaupt rein? So, warum kommt man da überhaupt hin? Und da meint er eben, das ist bei allem so. Bei allem hast du erstmal sozusagen ein geil, alles neu, alles besser und dann irgendwann merkst du, es bröckelt.
Vielleicht durchlaufen die das auch einfach schneller. Also ich habe jetzt gerade einen aus unserer Gemeinde im Kopf, der auch, glaube ich, immer noch ab und zu in Gemeinde geht, der aber, glaube ich, seinen Glauben schon sehr ähnlich lebt, auch wie wir. Und wo ich so sagen würde, der hatte einen kurzen Hype und hat das dann schnell für sich sortiert, in so eine sehr gelassene Art und Weise seinen Glauben zu leben, wo er ganz vieles dann irgendwie auch wieder integriert hat von dem, was er auch vorher hatte. So. Vielleicht ist es auch sowas. Weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, eigentlich hat das löst in mir ein schönes Gefühl aus, wo ich so denke, ach, das wäre eigentlich cool. Also weil das, was ich ja schon auch in Ostdeutschland viel erlebe, ich weiß gar nicht, wie ich das sage, aber es ist ja schon an manchen Stellen auch eine Trostlosigkeit. Und ich kann mich auch noch aus meinen Auseinandersetzungen damit erinnern, diese große Enttäuschung an diese Ideologie geglaubt zu haben und so von dieser Ideologie verraten worden zu sein. Und dann irgendwie nur noch so einen Glauben an sich und an seine Familie zu haben. Und ich kann mir das als etwas sehr Stärkendes vorstellen für diese Menschen mit dieser Geschichte von so einer Zerrüttung auch und von so einem sehr starken Bruch im Leben, da nochmal so was Vertrauensvolles zu haben. Weil es gibt ja, also wenn ich jetzt gesellschaftlich gucke und politisch gerade gucke, was so in Ostdeutschland los ist. Ich war jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, habe da Urlaub gemacht und habe gedacht so, oh Mann, ey, das ist aber auch wirklich hart, diese leergeräumten Landstriche, in denen so wenig stattfindet, was einen lebendig hält, so wenig Kultur oder Austausch oder Dinge, die einen auch auf Neues bringen und so, wo ich so denke, ey, das ist auch trostlos, jetzt mal ernsthaft.
Ja.
Also so und, oh, und ich fände das was sehr, sehr Schönes, wenn da so ein Grundvertrauen in was Größeres da wäre. Zu sagen, hier gibt's was für mich oder was mich umsorgt oder wo ich in eine Berührung komme mit was. Also dass es aus dieser nackten, materiellen, ich habe nur das, was ich hier habe und das ist nicht viel, irgendwie rauskäme. Und aus dieser ständigen Erwartung, wir werden sowieso enttäuscht werden. Also es wird sich sowieso um uns niemand kümmern. Also das klingt jetzt irgendwie alles sehr plakativ, aber ich glaube, ihr habt eine Idee, was ich meine.
Ja, genau. Meine Frage ist eben, ist das das, was wir denken, was gebraucht wird, aber um die nächste Generation sozusagen ChristInnen in Ostdeutschland? Vielleicht sind die auch einfach glücklich über halt über Infrastruktur. Also ist die brauchen jedenfalls nicht die, also über einfach über die Kirche, wo sie
brauchen gar können, keine halt, Spiritualität.
Ja, vielleicht ist denen reicht denen einfach, dass sozusagen da ist eine Infrastruktur oder eine, sagen wir mal, eine nahbare Popkultur gibt.
Das stimmt. Ja, da hast du recht.
Halt einfach, ich verstehe, was du meinst. Nah dran ist. Und die halt die sich näher anfühlt als die gesamtdeutsche Popkultur mit irgendwie Mark Forster und so. Ich persönlich muss dann sagen, dann habe ich so komische Reflexe von so, ja, aber ist das denn überhaupt, also ist da überhaupt noch tiefer Glauben? Und dann merke ich, ah, stopp, Jan, Boomer-Move. Vielleicht einfach an der Stelle dann sagen, dann bist du einfach zu alt, um es zu verstehen, lass die Jugendlichen ihr Ding machen oder ja. Schon die jungen Leute. Und guck mal, was draus wird. So.
Und vielleicht ist es ihre erste Naivität, weißt du? Lass ihnen doch ihre erste Naivität.
Ja, genau. Vielleicht ist das dann the circle of life. Ne? Jetzt werden wieder halt Promis super krass. Jetzt werden wieder, was ich seit Jahren sage, wir brauchen wieder mehr Vorbilder. Vielleicht dachte ich immer, jetzt brauchst du sozusagen die krassen Geistlichen. Und am Ende sind es halt die InstagrammerInnen, die halt vielleicht, obwohl doch teils schon auch sehr, sehr, sehr inhaltlich auch draufhauen. Genau, mal gucken. Vielleicht machen die einfach jetzt, vielleicht ist es wirklich, alles kommt immer wieder und man hat keine Chance. Man sieht es und denkt sich, okay, dann macht halt die gleichen Erfahrungen wie die Generation vor uns und wie unsere Generation und machen wir es halt.
Pauline, hast du noch eine dritte Folge?
Die Enneagramm-Folge.
Oh ja, ich habe sie auch geliebt. Ich habe sie jetzt nur nicht genommen, weil sie so früh jetzt gerade erst war. Aber ja, die fand ich auch großartig.
Die habe ich auch nur nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, wir wollen ja eh vor, demnächst nochmal eine Folge dazu aufzunehmen.
Ja, da brauchen wir jetzt nicht nochmal länger drüber reden. Ist ja auch schon lang, die Folge passt ja auch.
Ja, aber hört sie euch an. Es wird eine nachfolgende Folge geben. Ja.
Warum hast du sie ausgewählt, Pauline?
Also das waren jetzt halt alles drei Folgen, an die ich öfter nochmal gedacht habe, also nicht die einzigen, aber es waren jetzt drei so, oder über die ich öfter mal mit anderen Leuten nochmal geredet habe oder so und ja, ich habe tatsächlich von mehreren Leuten gehört, also tatsächlich von Freunden oder Freundinnen jetzt so, ne, die das dann auch gehört haben oder so, dass sie sich damit jetzt auch schon mal beschäftigt haben oder seitdem damit beschäftigt haben oder so. Das hat auch ganz interessant fand.
Deine Verbindung hängt ein bisschen, Pauline. Wie schade. Aber ich glaube, wir haben es noch gut verstehen können. Ja, cool. Ja, das finde ich im Übrigen jetzt auch gerade auffällig, dass die letzten zwei Folgen, glaube ich, wieder relativ stark waren. Also Enneagramm und wir haben ja auch sehr viel Rückmeldung gekriegt zur letzten Folge. Finde ich zumindest. Also mein Gefühl war, dass es mehrere Rückmeldungen gab zur letzten Folge, dass es Leute irgendwie ins Nachdenken gebracht hat. Also vielleicht in einem Jahr würde ich auch sagen, dass die letzte Folge auch eine meiner Lieblingsfolgen ist. Mal gucken.
Ja, bei der letzten Folge, ich glaube auch, die ist gut und die hat auch schon am Anfang, war das für manche, glaube ich, ein spannender Punkt so, aber ich glaube, die wird auch wieder gut altern. Wie ein guter Wein.
Das stimmt, wie manche Folgen altern gut.
Cool. In der Enneagramm-Folge da freue ich mich auch drauf, weil das wirklich ein sehr dominantes Thema in den letzten Wochen bei uns war. Ja, cool. Eventuell gibt es Menschen in meinem Haushalt, die vielleicht Priesterinnen fürs Enneagramm geworden sind und The Church of Enneagramm irgendwie kurz vorm Gründen sind. Eventuell.
Wer weiß. Das werden wir dann erfahren, richtig? Das ist jetzt schon so ein kleiner Teaser. Wie geht's weiter?
Ich habe vorhin gedacht, wie wäre es denn mit einer Reihe im nächsten Jahr, die zweite Naivität von, und wir laden uns einfach mal so echt so 4-5 Folgen in Folge einfach Leute ein, wo wir das Gefühl haben, die haben irgendwie eine ganz coole zweite Naivität, die wir schön finden und wir reden mit denen wirklich aktiv darüber.
Finde ich gut. Coole Idee. Schöne Idee. Weil das war nämlich auch eine Frage, die mich beschäftigt hat, ich glaube vor allen Dingen nach der letzten Folge, wo wir... Also ich glaube ja sehr offen und sehr ehrlich nochmal so uns das, die rudimentären Reste unseres Glaubens angeguckt haben, jetzt mal sagen. Und ich danach dachte so, ja, machen wir das jetzt weiter eigentlich? Oder könnte man jetzt auch sagen, ja, hören wir halt jetzt damit auch auf, weil es gibt jetzt nicht mehr viel, um was wir uns da drehen. Aber wenn ich jetzt heute schon wieder so reinhöre, auch welche Entwicklung wir dann über die Zeit genommen haben oder auch wie wertvoll manche Themen jetzt immer noch sind, die wir ganz früh aufgenommen haben oder eben auch so dieses Thema zweite Naivität, dann denke ich so, ach so, nee, cool, dann kann das doch noch weitergehen. Aber versteht ihr, was ich meine? Also ich habe wirklich so nach der letzten Folge gedacht so, ja, okay, Gemeinde ist jetzt nicht mehr so interessant, Glaube auch nicht mehr so viel, können uns mal über Theologie unterhalten.
Über Schuhe.
Schuhe.
Ich habe nämlich gestern festgestellt, dass ich alles bisher in meinem Leben falsch gemacht habe, was Social Media angeht. Ich hätte von Anfang an Schuhe in den Mittelpunkt meiner Stories rücken müssen. Ich habe wirklich festgestellt, man bekommt dermaßen viel Rückmeldung, wenn man Fragen zu Schuhen stellt auf Instagram. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht sollten wir jetzt einfach von der Theologie und Glaube und Gemeinde weggehen zu Schuhen. Also wir machen einfach einen Sneaker-Podcast.
Okay, aber wenn du solche Folge reinbringen kannst wie Schuhe, ja, dann würde ich solche philosophischen Themen mit reinbringen. Das hat mich nämlich interessiert, mal über solche Begrifflichkeiten weiter zu sprechen, wie Freiheit oder wie Wahrheit. Also gerade das Thema Freiheit interessiert mich sehr, wie wir das im christlichen Rahmen verstehen oder wie wir das auch für uns selbst verstehen oder auch wie wir das gesellschaftlich hier bei uns verstehen. Komme ich so ein bisschen drauf, weil ich bei Instagram einer folge, die jetzt gerade einen Yoga-Retreat macht, und die selber auch Theologin ist und Yoga-Arbeit macht und die ihre Follower gefragt hat, was sie unter Freiheit verstehen. Und ich gemerkt, das hat mir nochmal ganz viel angetickert. Genau, also solche philosophischen Themen bin ich auch voll dabei.
Also ich würde meine Schuhfolge übrigens zurückziehen als Scherz, aber ich finde über Freiheit kannst du ja auch problemlos mit einem theologischen Blick auf,
ja,
also du musst ja nicht komplett ausklammern, um so eine Folge zu machen. Ich glaube, die Folge wäre sehr relevant auch, also Freiheit, Wahrheit und Erkenntnis kannst du, glaube ich, problemlos reinnehmen, ohne dass wir unsere Kernhörerschaft verraten.
Ja, gerade deswegen, weil das manchmal mein Zusammenstoß auch ist, dass ich so in Gemeinde so viel dieses Wort gehört habe, das macht uns alles frei und wir sind hier ganz frei und die Welt da draußen ist nicht frei. Und ich heute manchmal, wenn ich da eine Predigt reinhöre, denke so, oh Gott, nein, das ist ganz unfrei, was ihr da macht. Heute fühle ich mich frei.
Von der Corona-Diktatur.
Ja, also das Sächsisch lassen wir lieber. Nicht gut. So ungefähr so wie für Schweizer, wenn man Schweizerdeutsch versucht zu sprechen und es nicht gut kann. Sonst fange ich das an.
Nee, ist gut, finde ich schön.
Ja.
Aber zwei super Serien für nächstes Jahr, oder?
Mhm. Okay, das Jahr ist rum, also.
Wir sehen uns nächstes Jahr. Ja, cool. Nee, seid echt super gespannt. Wir haben auch noch richtig spannende Sachen jetzt für den Herbst vor. Ich freue mich schon.
Ja, das stimmt. Mhm.
Genau, was kommt?
Ich frage mich, wann die Abarbeitung mit unserer ersten Naivität und ihrem Umfeld, wann das wirklich einfach uns nicht mehr interessiert. Also, weil wir jetzt ja schon, glaube ich, noch so auch bei den Folgen, die wir jetzt noch geplant haben, so ein, zwei dabei haben, die, glaube ich, auch noch ein bisschen was damit zu tun hat, auch nochmal rauszulassen, was man dazu immer schon so gedacht hat.
Oh, stimmt. Ja, du hast recht.
Mhm. Und ich frage mich, ab wann das aufhört. So, ja, aber lass uns die Folge einfach nicht machen. So. Also ich glaube, ich hätte da auch noch ein, zwei Ideen so, aber ich glaube, das wird, glaube ich, dann irgendwann abnehmen, dieser Drang.
Ja, aber ich bin da noch nicht, um ehrlich zu sein. Dass es schon ganz weg wäre. Tatsächlich.
Ich kriege jetzt nicht nur ein Jahr mit konstruktiven Beiträgen, es kommt auch schon noch ein bisschen was Destruktives.
Ja, genau. Ja, voll. Ja, cool. Vielleicht war das ja jetzt auch schon das, was wir mitnehmen aus der heutigen Folge. Ich weiß nicht.
Finde ich gut.
Ja. Cool. Schön. Es ist schön, das mit euch zu machen, muss ich jetzt mal so sagen. Und vielleicht, Jan, ist es auch eine Möglichkeit, also zumindest für mich, du hast es vorhin mit Worthaus so gebracht, das hält einem ja immer noch so dran. Ich finde, dieser Podcast ist es auch ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Sich immer noch mit diesen Themen auseinanderzusetzen und im Gespräch zu bleiben. Und ich habe jetzt im Übrigen, also das muss ich jetzt ganz kurz noch loswerden, ich höre gerade einen Podcast, der ist ganz neu und der heißt einfach nur Keine zwei Männer. Ich finde den Titel so großartig. Ein Podcast, Keine zwei Männer, das ist der Titel.
Drei Frauen?
Und
es
sind
oder?
Tatsächlich zwei Frauen.
Okay.
Und ich bin gespannt, die erste Folge ist, da musste ich sehr an uns denken, weil wir immer mal überlegt haben, auch was zum Thema Abtreibung zu machen, was wir nie gemacht haben. Weil wir gesagt haben, wir wollen das nur machen, wenn wir Menschen finden, die darüber sprechen, die Frauen sind und die auch den Mut haben, darüber zu sprechen. Und das sind zwei Frauen, die den Mut haben, darüber zu sprechen. vielleicht mal. Kein christlicher Podcast.
Über das Thema würde ich nach wie vor wahnsinnig gerne reden. Ich sage immer noch, wie gesagt, also das ist wirklich eine der Bedingungen. Und das Problem ist, dass man bei dem Thema so schlecht eine Debatte führen kann.
Ja.
Weil die Kontraseite meistens wahnsinnig schlecht gebildet ist über das Thema und wahnsinnig wenig Ahnung hat. Und das macht es meistens wahnsinnig schwierig, darüber zu diskutieren. Und ich habe das Gefühl, auf der anderen Seite wird eben auch nicht wahnsinnig konstruktiv irgendwie sozusagen in sich nach einer Lösung gesucht, weil man erstmal froh ist, es nicht mehr als Problembewusstsein wahrzunehmen. Abtreibung, ja, fände ich wahnsinnig spannend. Aber wie gesagt, super schwierig, gut ranzugehen ans Thema.
Ja. Na gut, bevor wir jetzt noch weiter philosophieren, was wir alles für Themen machen nächstes Jahr, dann entlassen wir doch erstmal unsere HörerInnen in ihren Feierabend oder vielleicht sind sie auch schon eingeschlafen, weil sie beim Schlafen gehen uns hören oder Zähne putzen beim Morgen, was auch immer ihr jetzt noch vorhabt. Einen schönen Tag, euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Winke, winke.
War schön.
Ciao, ciao.
Tschüssi.